Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums.
Herzlich willkommen bei den Trek Nerds, eurem Star Trek Podcast, bei dem wir uns alle 14 Tage keine neuen Freunde im Fandom machen. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael. Ich grüße dich.
Hallihallo, nachdem ich ja letztes Mal einmal ausgesessen habe, diesmal wieder dabei.
Ja, ganz genau. Du hattest ja dann jetzt noch am Samstag bei meiner kleinen Soiree die Möglichkeit, mit dem Sven dich ein bisschen auszutauschen. Du hast mir vorhin eine Nachricht geschrieben, hättest mal das Mikro mitlaufen lassen.
Ja, so ungefähr, weil wir haben eine ganze Weile darüber gesprochen und über ganz viele andere Dinge. Und das war sehr, sehr interessanter Nerd-Talk, weil ich ja so mit ihm auch noch nicht groß geplappert habe.
Wie oft wir schon gesagt haben, hätten wir mal ein Mikro mitlaufen lassen.
Ja.
Ich glaube, ich werde zur FedCon mir die dickste Powerbank holen, die ich finde, und einfach das Handy den ganzen Abend in der Tischmitte liegen lassen.
Ja, wieso nicht?
Genau, warum eigentlich nicht? Ja, ich frage alle um Einverständnis und dann machen wir da vielleicht einfach mal so ein 8-Stunden-Cast raus. Lass es einfach laufen, denn das ist ja das, was wir auf der FedCon machen. Wir trinken und wissen Dinge. Weiß denn auch jeder von euch da draußen, was wir sonst noch so anbieten, jetzt wo Picard bald zu Ende ist?
Ja, ich hoffe doch. Wir haben nämlich so unglaublich viel, was wir in den letzten Monaten gemacht haben und noch machen werden. Und das alles findet ihr auf, ich möchte jetzt schon sagen, aus irgendeinem Grund zmelog.de, aber das war die Adresse von meinem alten Clan. Und ich weiß nicht, wieso die mir jetzt in diesem Moment in den Kopf gekommen ist. Die gibt's noch, führt aber auf meine eigene persönliche Seite. Ganz egal, nerdizismus.de, darauf müsst ihr gehen. Denn da gibt's alles, was wir so gemacht haben, was wir aufgenommen haben, was wir geschrieben haben und. Alles, was wir in den 8 Jahren so von uns gegeben haben. Und das Wichtigste, da gibt es auch ein paar Kontaktoptionen. Denn wir freuen uns immer über euer Feedback und zum Beispiel an die info@nerdizismus.de. Schreibt uns gerne eine klassische E-Mail oder schreibt uns eine Nachricht an die 017. Wieso habe ich heute einen Hänger? Entschuldigung. Jetzt muss ich in der Tat mal erste Mal in dieser Geschichte, glaube ich, nachgucken, weil ich aus irgendeinem Grund die Nummer nicht im Kopf habe. Ich habe keine Ahnung, was gerade mit mir los ist. 015259647709, da haben wir es wieder. Das ist die WhatsApp-Adresse, zu der ihr schreiben oder zu der ihr eine Sprachnachricht hinterlassen könnt, gerne. Oder ihr diskutiert mit uns fleißig mit über die diversen Gedächtnislücken, die immer mal wieder auftauchen und wahrscheinlich immer noch an Chris' Geburtstagsfeier von Samstag hängen, an nerdizismus.de/discord.
Und natürlich freuen wir uns auch immer über Bewertungen bei iTunes, Spotify und Podcast Addict. Und ganz besonders exemplarisch möchte ich mal eine Bewertung bei Podcast Addict herausgreifen, nämlich die von Nick Brick. Wenn ich in meinem Leben nur noch einen einzigen Podcast hören dürfte, es wäre dieser hier. Danke. Danke. Sehr schön. Danke. Danke. Wir haben erwartungsgemäß glüht ja bei den Trek Nerds immer das Postfach. Und so auch dieses Mal, ich muss mal gucken, wie wir das heute so ein bisschen chronologisch machen. Oder möchtest du die schlechte Nachricht zuerst haben oder erst die guten?
Ja, natürlich immer die schlechte. Dann hat man so den Tiefpunkt erreicht und dann geht's nur noch aufwärts.
Okay, und damit man mir nicht nachsagen kann, ich würde diese Mail jetzt vielleicht irgendwie komisch vorlesen oder sonst irgendwie einen Unterton da reinbringen, lassen wir das einfach mal das Forever Nerd Girl vorlesen.
Hallo zusammen. Da ich selbst kaum Social Media Kanäle benutze, hier ein Feedback. Als technikbegeisterter Mensch, privat und beruflich, tief in der Natur- und Ingenieurwissenschaften, Bastler und leidenschaftlicher Star Trek-Fan, aka Nerd, bin ich auf euren Podcast gekommen und habe mir die beiden Folgen zu Picard Staffel 3, Episode 1 bis 3 sowie Episode 4 bis 6 angehört. Leider war es das und ich werde euch defollowen, nicht weiter hören. Es gibt im Wesentlichen 2 Gründe. Punkt 1, die Serie selbst. 1.1, mir persönlich ist eure Besprechung der Folgen zu negativ und zu einseitig. Ich mag die Serie tatsächlich, aber finde natürlich auch nicht alles super. Ich empfinde eure Diskussionen der Folgen aber zu einseitig negativ. Mir persönlich ist es zu viel Meckern. Wenn ich in meiner Freizeit einen Podcast höre, möchte ich kein Meckern hören, sondern idealerweise etwas Erbauliches oder zumindest Konstruktives. Eure negative Darstellung der Serie ist leider beides nicht. Ein, in Klammern, ungebetener Tipp: Niemand wird gezwungen, euren Podcast zu hören oder Picard zu schauen. Jemand, der es dennoch tut, macht das freiwillig. Ich beispielsweise höre euren Podcast nach nur 2 Folgen nicht mehr weiter, schaue aber weiter die Serie. Vielleicht bin ich nicht der Einzige.
Ja, Michael, auf Twitter wurden wir auch als podcastende Opas beschimpft. Also für mich trifft es nicht zu und du hast auch noch keine Enkelkinder. Also weiß ich jetzt nicht, ob man da uns meint, aber ey, so be it. Ich bin ja, wenn uns meckern, also erstmal, gerade im letzten Cast habe ich, glaube ich, 3-mal gesagt, ey, A, finden wir es irgendwie auf eine komische Weise ganz gut, auch wenn es trotzdem großer Unsinn ist. Und auch mindestens 2-mal gesagt, hey, wenn ihr das mögt, dann lasst es euch von uns nicht madig machen. Hm. Und ich meine, man kennt uns jetzt. Gut, jetzt ist der Stefan natürlich hier neu bei uns und der hat auch nur 2 Folgen gehört und wird nicht mehr weitermachen. Alles gut, ja, ist in Ordnung. Ja. Ich glaube allerdings, dass ich will dem Stefan nicht zu nahe treten, aber ich glaube, er schreibt unter Facebook-Werbung auch, ist zu teuer.
Ja, ich habe eher, also ich habe kein Problem mit der Mail. Also
berechtigt. Überhaupt gar nicht, null?
Nein, gar nicht. Jeder darf seine Meinung äußern, das ist ja auch nichts anderes als Meinungsäußerung, was wir hier machen. Genau, wir sind ja jetzt nicht irgendwie im professionellen Bereich unterwegs, wo wir Kriterien XYZ, was natürlich nach unseren Kriterien, und wie wir immer wieder sagen, wir versuchen es einigermaßen objektiv mit einem sehr subjektiven Einschlag zu bewerten. Aber deshalb hört ihr uns ja, weil ihr unsere Meinung über etwas hören möchtet. Und das ist in Ordnung. Und wenn jemand mit der Meinung nicht klarkommt, klar, es ist seine Sache. Was ich mich nur manchmal bei solchen Mails frage, ist, wir müssen da ja scheinbar irgendeinen Nerv getroffen haben, dass er sich hingesetzt hat und diese Mail geschrieben hat. Weil, ganz ehrlich, ich persönlich würde es, glaube ich, nicht machen. Wenn ich mir einen Podcast anhöre, den ich nicht mag, dann lasse ich den links liegen und mache mir nicht viele Gedanken darum, Feedback zu geben. Ich finde es einerseits gut, aber andererseits kann ich es persönlich immer schwer nachzuvollziehen, warum, wenn man es nicht mag, man dann noch die Energie da reinsetzt, das noch in der Art und Weise zu begründen. Können wir uns nur verbessern, aber ja.
Ja. Naja, sagen wir es mal so, ich hatte ja explizit darum gebeten, dass wenn uns jemand eine 1-Sterne-Bewertung gibt, dann möge er doch bitte drunter schreiben, warum. Ja. Also jetzt vor allem bei iTunes oder so, wo man das ja auch machen kann und das finde ich ja okay. Was ich halt immer so interessant finde, ist, dass ich auch in dieser Mail kein einziges Argument gefunden habe, das irgendwie auf die Story oder sonst irgendwas eingeht. Ich meine, Punkt 1, Punkt 2, hören wir kurz mal den an.
1.2. Ich persönlich finde auch, dass in euren Besprechungen wesentliche Elemente entweder komplett ausgeklammert werden oder, nach meinem Empfinden, zu kurz kommen. Beispielsweise die Inhalte von Gesprächen der Charaktere. In Klammern, es wird eher gesagt, sie quatschen zu viel. Andererseits sind Action-Szenen dann auch nicht in der Tiefe erwünscht wie dargestellt. Es gibt mehrere Gespräche, in denen die Qualität der Schauspieler nach meiner Meinung sehr gut sichtbar wird, die außerdem den Fortgang der Handlung tragen und die Motivation liefern und damit dann auch plausible Erklärungen für das, was geschieht. Das wird in eurem Podcast leider viel zu dürftig abgehandelt. Stattdessen geschieht das unter 1.1 beschriebene.
Ich meine, da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann gesagt haben, die quatschen zu viel, sondern die quatschen halt Unsinn. Das ist halt das, was unter Umständen gibt. Zum Beispiel die Szene mit Picard und Jack an der wiederverwendeten Bar-Szenerie, wo es eigentlich gerade interessant wird, wenn Jack nämlich sagt, warum er sauer auf ihn ist und dann blendet man halt aus. Mhm. Oder jetzt wie in dieser Folge, wo es ein Gespräch zwischen Riker und Troy gibt, was total deep sein soll, am Ende aber rauskommt, dass Troy jetzt halt einfach eine versnobte Carol mit Latte Macchiato in New York sein will. Ja. Verstehst du? Das sind halt dumme Dialoge. Und ich habe auch an keiner Stelle gesagt, dass die Action-Szenen dann auch nicht die Tiefe haben. Die Action-Szenen sind halt doof. Ich greife jetzt ein bisschen vor. Auch hier der Kampf von Ruffy gegen die Changelings. Plötzlich gibt's wieder Schwerter. Also das hatten wir schon mit Space Legolas, ne? Dass sie so Schwerter fixiert sind, obwohl sie alle Phaser und so am Mann tragen. Die Changelings setzen keine einzige ihrer Changeling-Powers ein. Also keine einzige. Und werden am Ende hinterrücks von Worf erschossen. Okay, das, ja, was soll ich sagen? Das ist,
ja. Ja, ich meine, letztendlich muss man ja auch sagen, machen wir wieder einen Vergleich zum Alten. Ich meine, wir reden immer wieder, diese Serie, Picard, die schreit ja dazu, die ruft ja dazu auf, dass wir einfach vergleichen mit TNG, gerade die dritte Staffel, was das angeht. Und ja, TNG hatte damals nicht das Riesenbudget und entsprechend auch nicht die Effekte und auch meist nicht die Choreografie. Aber das, was man dann zwischendurch gesehen hat, das war wenigstens gut einstudiert und gut umgesetzt in dem Rahmen, wie es geht. Heutzutage hat man immer mal wieder das Gefühl, es werden Kampfszenen reingebracht, weil jede Actionserie irgendeine Kampfszene braucht. Ja. Und wenn man es leider nicht auf dem Niveau kann, dann sieht's dann schnell schlecht aus. Gerade in einer Zeit, wo wir leben, wo wir so einen John Wick haben oder was ich zuletzt gesehen habe, Nobody, wo einfach Stunt-Performer drin sind und Stunt-Choreografen, die in der Königsklasse unterwegs sind. Da fällt sowas schnell wieder ab. Und auch, ja, vor allen Dingen, wenn man Waffen einsetzt. Wer hat denn früher Waffen eingesetzt? Es waren kriegerische Rassen wie die Klingonen, die dann mal auf ihre Buttlets und so gegangen sind. Die meisten anderen haben ganz stumpf mit Phasern geschossen und sich hinter irgendwelchen Plastiksteinen versteckt, so ungefähr. Und das hat dann funktioniert. Und wenn man dann jemanden wie Raffi nimmt, die ihre bestimmt 30 Jahre Kampferfahrung haben muss und immer wieder eingesetzt hat und dann eine etwas lieblose Kampfszene hier sieht, dann fragt man sich, was soll das? Es ist ähnlich wie, erinnerst dich an Iron Fist, die Kämpfe?
Mhm. Ja.
Ja, ich meine, da hatten die keine Zeit, das war Grund, warum die Serie leider nicht gut war, auch in der Kampfchoreografie, wo sie hätte glänzen müssen, weil die einfach keine Zeit zur Vorbereitung hatten. Und wenn die hier sich jetzt nicht Wochen vorher nehmen, um sowas einzustudieren und nicht den perfekten Stuntman dafür haben, dann wirkt sowas wie leider so ein bisschen hingerotzt.
Ja, und um auch bei der Action zu bleiben, gerade in der Folge 9, wir besprechen ja heute 7, 8 und 9, da ist es halt ein klassisches Tell, Don't Show. Also die komplette Schlacht, also soweit die halt stattfindet, findet halt einfach vor diesem Viewscreen statt, beziehungsweise auf der kartenartigen Darstellung und that's it. Und ja, das finde ich halt dann einfach ein bisschen lame, schlicht und ergreifend. Aber gut, da hat ja noch einen.
Das fand ich noch nicht mal
schön. Okay.
Ich fand
ja, also man kann es auch inszenatorisch spannend machen, aber ja, okay, natürlich.
In den 90ern, wir hatten noch nichts anderes in den 90ern.
Ja, wir
in den 90ern wurde alles davon erzählt. Und deshalb, weil das Ganze hier sehr großer Nostalgia-Porn ist, hat's ja auch wieder reingepasst.
Na gut, von mir aus. Von mir aus, wie gesagt, alles gut, von mir aus. Aber er hatte noch einen zweiten Punkt.
Punkt 2. Eure leider viel zu vielen und damit nervigen Anglizismen. Zweiter ungebetener Tipp. Nicht jeder Nerd spricht Denglisch. Denen, die es tun, würde sicher auch die Hälfte reichen. Die, die es nicht tun, schämen sich fremd für euch. Es ist in eurer Sendung viel zu viel Come on, really? Und zu viel Vibe, in Klammern Harry Potter Vibe etc. etc. enthalten. Man darf das ruhig mal so sagen, aber nicht ausschließlich. Das scheint offenbar eure Vorstellung von den Star Trek Fans und Nerds da draußen zu sein. Sorry, spricht mich nicht an. Viele Grüße, Stefan.
Ah, come on, really? Also, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich spreche halt so. Also, kann ich an der Stelle schlicht und ergreifend einfach nur sagen, get over it. Das ist halt meine Marotte. Du hast das ja jetzt ehrlich gesagt nicht so. Bei dir ist es halt dein zumindestens, was manche Leute triggert. Was aber gar nicht so mehr, das kommt fast gar nicht hervor. Also du achtest da wirklich drauf. Also ja.
Wenn man es mir sagt, dann kommt mein raus, mein und Ö. Dann braucht Chris nicht mehr so viel zu schneiden. Wenn man mir sagt, dass ich die ganze Zeit mache, dann versuche ich es weniger zu machen, auch wenn das Mikro dann vielleicht das mehr mit aufnimmt, was ich dann nicht beeinflussen kann. Aber ja, da bin ich prinzipiell bei ihm von früher her. Ich konnte es eine ganze Weile lang auch nicht haben, dass gerade so in der Agenturbranche Dänisch gesprochen wird. Boah, Alter.
Ach komm, das müssen wir doch jetzt handeln. Die Deadline ist morgen schon overdue, ja?
Ja, aber ich meine, Deadline kann man mit reinbringen, das hat irgendwie noch was, aber dann Overdue mit reinzubringen, das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich erwische mich immer öfter dabei, dass ich es auch mache, weil es einfach so langsam in den Sprachgebrauch hineinfließt. Trotzdem, ja, ich glaube gerade deshalb, weil es in die allgemeine Sprache, auch in die Jugendsprache mit reinfließt, habe ich nicht mehr so Probleme damit wie früher. Aber ich kann den Punkt verstehen, warum es nervt. Bei dir finde ich es aber jetzt, ich habe deutlich schlimmere Kollegen und Kolleginnen, die dementsprechend unterwegs sind. Und deshalb bist du komplett harmlos. Also alles relativ sehen. Alles relativ sehen.
In dem Fall, in dem Punkt fällt mir noch ein schönes Zitat aus einem Teams-Call ein, wo wir einen Pitch gemacht haben mit einer anderen Agentur und da stand irgendwie so ein Satz und dann meinte der eine Head of Hau mich tot, wollen wir wirklich ex ante sagen? Das versteht doch niemand. Wir sollten lieber predictable nehmen. Das fand ich herrlich. Ja, das war schön. Also ich sag mal so, vielleicht achte ich mal ein bisschen drauf, aber ich würde ehrlich gesagt, don't count on it. Tadam.
Leg den Finger in die Wunde.
Ja. Dann schreibt uns die Ina noch mal kurz als Antwort auf ihre letzte Mail, wo wir ihr ja Track am Dienstag nahegelegt haben. Sie war heute das erste Mal in unserem Livestream dabei. Da in meinem Freundeskreis so gar keiner auf Star Trek abfährt, ist das herrlich, einfach mal viel darüber zu hören. Chris, du hast mir total aus dem Herzen gesprochen, dass die dritte Staffel von The Orwell viele bewegende, eigentlich unspektakuläre, aber wunderbare Momente hatte. Unfassbar gut fand ich die Zeitreise von Molloy. Ja, allerdings, das war wirklich eine sensationelle Folge. Auch schauspielerisch war das ganz großes Kino. Auch die Kelonia-Versklavungsfolge war mega. Das sind einfach Magic Moments. Alles gut. Da ist kein großer Spoiler an der Stelle dann dabei. Habt ihr eigentlich schon die Orwell und Lower Decks jeweils dritten Staffeln besprochen? Nein, haben wir noch nicht. Ich will es jetzt nicht sagen, dass wir es machen. Natürlich würde ich gerne was dazu machen, aber die Zeit.
Ja.
Und neulich habe ich in einem Podcast von euch gehört, dass ihr Pulaski gut fandet. Ich war immer Team Pulaski und keiner wollte das hören. Ja, ey, ich war sowas von Team Pulaski. Hatte ich ja gesagt, als Kontrapunkt zu Picard war sie einfach super. Danke für den Tipp mit Track am Dienstag, zwecks Besprechung aller Serien. Hab schon mal reingehört, also weiter so. Bitte bleibt so direkt, klar und ehrlich, aber bewahrt euch auch unbedingt euren trockenen Humor. Liebe Grüße aus Sachsen, Ina. Also das ist dann halt so eine andere Sache, ne? Also man mag uns ja auch dafür, dass wir den Finger ein bisschen in die Wunde legen. Und ich sag mal so, auch nochmal, um auf die Mail von die vorhergehende Mail zurückzukommen. Und das ist auch das, was du gesagt hast. Das ist hier unsere Meinung. Und natürlich sind wir uns voll und ganz bewusst, dass wenn wir unsere Meinung äußern, das ist ja das, was viele Leute heutzutage vergessen haben, wenn sie sagen, man darf ja gar nichts mehr sagen. Doch, man darf alles sagen. Man muss halt nur damit leben, dass es halt auch ein Feedback gibt und eine Replik auf das Ganze. Genauso leben wir auch damit. Ich würde mir nur einfach mal wünschen, dass mal Substanz dahinter ist. Es kommt immer nur, wir meckern. Aber es hat mir noch nie irgendjemand, da bin ich auch nicht der Einzige, wenn ich mit vielen anderen spreche, die Kritik an diesen neuen Star Trek Sachen äußern, dann hat auch noch nie irgendjemand getroffen, der mal dezidiert auch mal rauslegen konnte, warum das neue Zeug jetzt so toll ist. Es darf einem ja gefallen, hey, mach es, alles gut. Aber dann muss man und gerade bei dieser Staffel auch so fair und ehrlich sein, dass man gerade bei dieser Staffel einfach voll in die Member-Berry-Jaure gefallen ist und sich darin suhlt. Das ist halt einfach so. Das ist ja auch okay. Ich bin ja ganz ehrlich, bei der Szene mit der Enterprise, die ist mir auch ein bisschen warm ums Herz geworden. Ich falle ja auch dafür rein. Oder ich finde es ja auch gut, ja, auf der einen oder anderen Stelle. Aber ganz ehrlich, da muss man halt auch wirklich mal so ehrlich zu sich selber sein. Und vielleicht liegt es natürlich auch daran, Michael, dass wir einfach einen enormen Verschleiß an Serien haben. Mhm. Und vielleicht ist es einfach so, dass wenn du gar nicht den, verstehst du, wenn du immer in deinem Leben nur Skoda gefahren bist, weißt du gar nicht, wie geil ein Mercedes ist. Ich habe es jetzt gerade erfunden, das Beispiel. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja. Aber wenn du halt mal was anderes gefahren bist, dann willst du unter Umständen halt nicht mehr zurück. Und vielleicht ist es das so.
Es ist auch einfach wieder diese Relation. Du hast vollkommen recht, wir schauen sehr, sehr viel. Und wir haben auch einen gewissen Standard, den wir uns mittlerweile angeschaut haben, den wir erwarten, weil wir auch einfach viel Großartiges dazwischen haben. Aber ich kann es nicht, mal von meiner Familie kann ich auch her sagen, ne? Schwiegermutter und Schwager von mir, die lieben, ich würde es jetzt bezeichnen, Trash-Unterhaltung. So teilweise ganz seichte Sachen, die ich mir niemals anschauen würde, und teilweise wirklich Trash, den die ganz toll finden. Und aus dem Grund gibt es ja solche Produktionsfirmen wie The Asylum, weil es ja ein Publikum dafür gibt, das auch solche Inhalte gut findet. Und es wäre ja schwachsinnig, wenn alles total homogen wäre und alles gleich aussieht. Deshalb haben wir ja Diversität und deshalb brauchen wir Diversität in Medien und allem anderen. Das respektiere ich auch total, wenn jemand auf gewisse Sachen nicht steht. Ich muss es nicht verstehen, aber ich respektiere es in dem Fall, weil ich weiß, dass ich auch auf manche Dinge stehe, die völlig absurd sind und völliger Schwachsinn sind, nur weil es irgendwie, und jetzt haben wir wieder das englische Wort, ein Guilty Pleasure von mir ist, ein kleines unschönes Geheimnis, ne, in der Richtung. Aber dafür sind wir in einer enorm riesigen Medienlandschaft, die einfach jedem mittlerweile irgendwelche Inhalte gibt und jeder hat einen Streamingdienst fast schon für seine Bedarfe und Bedürfnisse, was das angeht. Und das ist das Schöne. Man muss es sich nicht anschauen. Man muss es sich nicht anhören. Man kann umschalten. Man hat nicht mehr nur die Wahl zwischen drei Sendern, die da unterwegs sind, wie vor, naja, fast schon 40 Jahren, was das angeht. Man kann genau seinen Interessen folgen. Und ja, auch hier wieder Feedback, wem es dann nicht gefällt, der kann umschalten. Es ist ja nicht so, als wären wir der einzige Podcast hier so ungefähr, ne?
Genau. Und ich kann auch voll und ganz verstehen, dass man sich in seiner Freizeit vielleicht dann mit Dingen umgeben will, die einfach einem mehr taugen, weil es seiner Meinung entspricht. Ich persönlich zum Beispiel höre gerne Podcasts, ich höre ja hauptsächlich politische Podcasts, die, ich sag mal, meinungstechnisch, also ich würde jetzt vielleicht nicht gerade links außen hören, gut, rechts außen würde ich natürlich auch nicht hören, ne? Aber da lasse ich mich ja, da höre ich durchaus Podcasts, die tendenziell eher, sag ich mal, linksliberaler sind, was jetzt eher meine konservative Einstellung nicht so ganz entspricht. Mhm. A, weil ich wissen will, wie argumentiert sozusagen der politische Gegner, um es mal so auszudrücken, ja. Aber auch um natürlich, weil es natürlich völlig in Ordnung ist, sich auch mal ein bisschen kitzeln zu lassen und auch mal, und ganz ehrlich, wenn ich Jung und Naiv höre, kriege ich regelmäßig Pimpanellen, wenn ich dem Thilo Jung zuhöre. Ich weiß natürlich, dass es teilweise Programm ist, dass es so sein soll, aber ich denk mir ab und zu mal, okay, du treibst das A mit dem Naiv jetzt ganz schön weit, und bei vielen Dingen denke ich mir so auch, ja, theoretisch ist das so, aber es gibt halt eine Realität da draußen, Freund der Sonne, und die lässt es halt nicht zu. Das höre ich mir aber auch an, deswegen muss ich damit nicht d'accord gehen, um mal was Französisches zu sagen, aber das höre ich mir trotzdem an, aber das muss natürlich nicht jeder tun. Ich kann auch voll und ganz verstehen, wenn jemand sagt, ich kann Thilo Jung und Naiv zum Beispiel überhaupt nicht aushalten, ja. Mhm. Umso lustiger finde ich es halt dann, wenn er dann mal von irgendjemand ein bisschen gegrillt wird, umgekehrt. Da kommt er nämlich dann auch nicht mit zurecht und ist sehr schnell beleidigt, aber das steht auf einem anderen Blatt.
Also das muss ich, das ja übrigens,
muss natürlich muss jeder handeln, jeder handhaben, wie er will.
Ja, das muss ich übrigens, um jetzt auch mal politisch zu werden, der nicht ganz linken Ecke, aber der linkeren Ecke in den Medien zugestehen, wo ich mich selber auch in der linken Bubble meistens wiederfinde in dieser linken Blase, um es auf Deutsch zu sagen. Die linke Seite ist kritikfähiger als die rechte Seite an vielen Stellen.
Aber nicht untereinander. Die Linke untereinander ist überhaupt nicht kritikfähig.
Ja, gut. wenn wir jetzt über die Partei Die Linke sprechen oder so, ja, da hast du.
Nein. Nicht, ich meinte gar nicht die Partei. Linke unter sich, nicht die Partei, sondern Linke unter sich sind die. Deswegen kommen die auch nicht so weit. Gerade jetzt Die Linke, weil sie auch jetzt wird's heute noch ein Politik-Podcast. weil sie Linke und die Rechten sind sich alle einig. Rechts ist man sich fast immer einig. Kannst du gut, kannst du schlecht finden, aber die stehen geschlossen. Und die AfD steht geschlossen da. Die Linken hauen sich immer gegenseitig und untereinander auf die Möppe. Das ist das Problem der Linken.
Ja, aber ein Problem. Ist dann, genau, sie hauen sich gegenseitig auf die Köppe ein, aber auch, weil sie miteinander diskutieren können. Man hat manchmal das
Gefühl, ist richtig.
In der rechten Ecke, da wird keine Diskussion mehr zugelassen, weil man klar seiner Religion folgt am Ende. Und damit habe ich dann ein Problem. Es wird immer darüber gestritten, dass wir heutzutage keine Diskussionskultur mehr haben. Aber in manchen Ecken werden keine Diskussionen mehr zugelassen. Einfach, was das angeht.
Bin ich bei dir.
Es gibt extreme Seiten bei beiden. Und ich zähle mich, wie gesagt, mehr in der grün versifften Ecke, wie das viele sagen würden. Da bin ich eher unterwegs. Aber ich weiß auch, warum. Und wenn ich dann, wenn man dann sagt, so eine Heute-Show oder so ein ZDF-Magazin Royal, die sind eher in der linken Ecke unterwegs. Ja, ich weiß, warum Comedy mehr im linken Bereich funktioniert als im rechten Bereich, weil einfach noch ein anderer Blickwinkel darauf gesehen.
Jetzt würde ich aber, jetzt gibt's natürlich so ein bisschen das Problem, jetzt machen wir das Fass mal eben kurz auf und machen es zu Ende. Ich habe meine Überleitung, da habe ich schon im Kopf. Ich habe ja ein Problem damit, wenn man also sagt, ja, zum Beispiel linke Comedy, dann muss ja das Gegenstück rechte Comedy sein. Ist dann Dieter Nuhr und Lisa Eckert, sind das dann rechte Comedy? Ich würde halt sagen, und dann müssen wir aber vorher auch mal rechts definieren und sagen, rechts von der Mitte, aber noch auf Basis des Grundgesetzes. Können wir uns darauf einigen?
Ja,
das heißt nichts Rechtsradikales und nichts Linksradikales. Okay, nur das war, weil sonst habe ich ein Problem mit dem Begriff rechts, weißt du? Ja. Wenn wir uns darauf einigen, dann ist es okay. Dann
also ich spreche aber jetzt halt nicht von links ist nur RAF und rechts sind nur Nazis. Nee,
das passt für mich nicht. Ja. Okay, dann nehmen wir mal Dieter Nuhr als äußerste rechte Ecke und Volker Pispers als äußerste linke Ecke.
Ja.
Volker Pispers ist halt anti-amerikanisch und anti-transatlantisch, wie es zum geht nicht mehr. Und seine politische Propaganda, die er da, oder seine wirtschaftliche Meinung, die er da durchs Dorf treibt, ist halt unglaublich biased. Das ist halt bei Dieter Nuhr genauso. Ich finde beide, ich kann bei beiden gut lachen, ab und zu mal, nicht bei allem Gags, ja. Weil manches ist mir halt auch zu viel provozieren, um des Provozierens willen. Mhm. Aber ich finde halt, dass ein Volker Pispers oder auch andere die Aufregung bei einem Dieter Nuhr oder bei einer Lisa Eckhardt ist viel, viel größer in der, um mit deinen Worten zu bleiben, linksgrünen Bubble auf Twitter, als bei den unsäglichen anti-amerikanischen Tiraden von Volker Pispers. Da ist für mich halt auch so ein Wahrnehmungsungleichgewicht.
Ja,
und ganz besonders auffällig war mir das, wenn ich das kurz zu Ende sagen darf, wir machen gerade einen Riesenfass auf. Ach komm, wir machen das jetzt, mal, jetzt gerade Bock drauf. Und ganz besonders auffällig fand ich, als die, und ich zitiere auch wieder dein Wort, die linke Bubble bei der letzten Bundestagswahl aus allen Wolken gefallen ist, wie es denn sein kann, dass 21% der Jungwähler FDP wählen, wie 21% der Jungwähler die Grünen wählen. Da war nämlich meine linksgrüne Bubble auf Instagram völlig geschockt, weil es in deren Welt überhaupt nicht stattfindet. Es kann nicht sein, es darf nicht sein, was nicht sein darf. Und das ist halt, das ist so ein Heiteitei da teilweise, wo ich mir so denke, so ey Freunde, das ist halt, hat mit Realität nichts zu tun. Und deswegen clasht das auch immer so, wenn es dann halt mal ums Gendern geht, wenn es dann mal um die vegane Wurst geht, etc. pp. Weil viele Leute da in einer Bubble leben, in der sich halt alle gegenseitig hochjatzen, wie schön korrekt sie sind, aber draußen es halt Leute gibt, die einen Scheiß drauf geben. Das letzte Beispiel hatte ich halt wieder um die politisch korrekte Diskussion vom Hogwarts Legacy, wo ich halt auch viele Leute kenne, die das überhaupt nicht mitgekriegt haben und die dann plötzlich sich anhören müssen, was für ein ignorantes, transhomophober Arschlochmensch sie sind, weil sie das Spiel jetzt spielen, aber von dieser ganzen J.K. Rowling-Diskussion nichts mitgekriegt haben, weil deren Lebensrealität einfach eine komplett andere ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind die Linken ganz besonders stark drin, solche Menschen dann zu verurteilen. Und das ist das, was mich ehrlich gesagt, ja, aber was diese politische, und was nochmal, ich finde es toll, wenn wir mehr Inklusion haben, ich finde es toll, wenn Menschen berücksichtigt werden etc., da habe ich überhaupt nichts gegen, aber so wie es gehandhabt wird, schreckt es Menschen ab und es ist völlig kontraproduktiv und das ist dumm, das ist einfach dumm. Die Klimakleber sind genauso dumm, das Anliegen ist richtig, aber der Protest ist dumm.
Ja, also ich würde vieles unterschreiben, was du da sagst. Ich finde einige Sachen vom Pisspost gut. Anderes ist dann schon grenzwertig. Aber der ist jetzt auch schon wirklich in der sehr linken Ecke, was das angeht. Ich bin jetzt
Beispiel. Hab ja so gesagt, ne?
Ja, genau. Ich bin jetzt Beispiel bei diesem ganzen Anti-Amerikanismus von gerade den Linken nicht mal ansatzweise dabei. Nicht mal im Ansatz würde ich das machen. Und auch diese ganze Putin-Versteherei, die dann damit reinkommt. Größter Schwachsinn überhaupt, ja, den es für mich persönlich gibt. Also ich möchte jetzt keinen verletzen. Für mich persönlich ist Putin-Versteherei katastrophal.
Ich hoffe aber trotzdem, dass Sarah Wagenknecht eine Partei macht, weil die nämlich hoffentlich Stimmen von der AfD abgräbt.
Ja, boah. Ey, Sarah Wagenknecht ist ja noch nicht mal links. Die ist ja sowas von extremes Spektrum, was das angeht. Ich kann das Video vom Parabelritter zu Sarah Wagenknecht empfehlen. Der ist zwar auch mehr in der linken Bubble angesiedelt, was das angeht, aber der macht so unglaublich gut recherchierte Videos, dass ich dummerweise mich bei manchen Themen fast ganz auf ihn verlasse, weil das mir einfach zu komplex ist.
Da frage ich mich immer bei ihm, hat er ein Team oder macht er das alles selber?
Der macht das alles ganz alleine. Der macht krass, das alles ganz also, alleine. Aber dementsprechend, das ist ja auch sein Vollzeitjob mittlerweile, was das angeht. Ja. Der haut jeden Sonntag da ein Video raus und man sieht, denkt, Alter, die Recherche, die du da rein, wunderbar. Ja. Und Sarah Wagenknecht zum Beispiel hat ja auch, die hat mir vorher eigentlich nichts gesagt. Klar kennt man sie aus diversen Talkshows, aber dann hat sie irgendwie ihre Meinungen gewechselt, wie ihre Klamotten so ungefähr in manchen Stellen, was das angeht. Und das hat sich dann bestätigt, dass diese Frau ganz mir mittlerweile so dermaßen suspekt ist bei dem, was ich von ihr gehört habe, obwohl ich sie früher, glaube ich, mal sogar sympathisch fand, obwohl ich nichts von ihr wusste. Und das ist meine Sicht der linken Bubble, dass das angeht, der linken Blase. Ich bin in einer Ecke, die jetzt nicht ins Extreme reingeht. Die Klimakleber, ich kann die Kritik an denen verstehen und ich kann die aber auch verstehen, warum die ins Radikalere reingehen, weil sie der Verzweiflung unterliegen, dass einfach nichts geschieht. In der Realität stimme ich dir zu, dass es nicht so einfach ist, einfach Dinge zu machen, aber wir sind ja schon bis Oberkante am Rand, wo wir kaum noch eine Gelegenheit haben, das Schiff umzudrehen, was den Klimawandel angeht. Das Schiff ist abgefahren, was das angeht. Und das ist die Verzweiflung, die sich dann in der Ecke wiederfindet. Und die Mittel werden dementsprechend extremer. Aber auch wenn ich mir dann im Gegensatz dazu, wie heißt die Lisa Eckhart, ne? Als ich mir zuletzt mal das Comedy-Programm von der angehört habe, das fand ich schon wirklich extrem. Diese Untertöne von dem, dass man ihr nichts vorschreiben darf und dass ja alle dann doch irgendwie, also dieser sarkastische Ton, der eine gewisse Bosheit damit drin hat, den mag ich überhaupt nicht. Und nachdem die, ich habe sie mir nie angesehen, aber nachdem die Böhmermann-Folge vor ein paar Wochen lief, wo er ja nur parodiert hat, was das angeht, die ich mir auch ganz schwer ansehen konnte, weil er es wirklich ins Extreme getrieben hat, was das angeht, kann ich viele Sachen weiterhin nachvollziehen. Auch Dieter Nuhr, ich fand ihn früher mal lustig. Mittlerweile, was ich von dem sehe, der beschwert sich ja nur noch darüber, dass er nicht mehr, dass er zum Gendern gezwungen wird. Auch hier, es zwingt einen noch keiner zum Gendern. Es ist auch einfach nur ein Thema, was in den Medien dermaßen hochgeschoben wurde, dass man nicht mehr ansatzweise in gemäßigten Rahmen darüber reden kann und wieso es Argumente für und wieso es Argumente dagegen gibt. Es gibt für die beiden Ecken nur noch falsch und richtig und ich möchte gerne in Grautönen reden und diese Diskussion geht in politischen und satirischen Ecken oft verloren und für mich deshalb sage ich es auch wieder, die Heute-Show und so ein Böhmermann, die sind meine linke Bubble, wo ich sage, ja, die betrachten das Ganze differenziert und die betrachten das Ganze richtig differenziert und auch der Parabelritter, der so einige auseinandergenommen hat, wenn man sich mal die Realität vor Augen sieht, was manche Politiker sich in ihrem Leben schon geleistet haben und trotzdem noch ganz oben sind. Ich meine, schau dir, ich war mal SPD-Wähler, bin aber mehr in den Grünen, so ein Olaf Scholz, wir hatten doch da bei der Bundeskanzlerwahl hatten wir doch nur die Wahl zwischen Pest und Cholera und dann ist es halt Pest Scholz geworden. Was der in Hamburg damals alles getrieben hat, das geht ja auch unter keine Kuhhaut mehr. Aber wir haben ja oft gar nicht mehr und vor allen Dingen im politischen Spektrum haben wir gar nicht mehr die Wahl zwischen den gemäßigsten Positionen, weil es keine Leute mehr gibt, die da gemäßigt vorankommen und die einen Aufstieg erleben können. So ein Habeck und so eine Baerbock sind für mich mittlerweile die Gemäßigten, aber die werden von der linken Ecke dann wieder dafür verschrien, dass sie zu sehr sich einlullen lassen, aber dass sie zu sehr Kompromisse eingehen.
Das ist ja das, was ich meinte, dass die Linke sich gegenseitig dann disst, ja, weil genau. Es halt jetzt mal ein paar Realpolitiker gibt. Gut, genau. Wir haben eine goldene Regel beim Nerdizismus gebrochen, wir wollten eigentlich nie politisch werden, aber um das nochmal ganz kurz abzuschließen, weißt du, wir tauschen ihr jetzt ganz normal Argumente aus. Wir werden jetzt einträchtig und friedlich weiter über Picard sprechen. Es gibt aber halt Menschen, und das habe ich jetzt persönlich, noch hat es mir noch niemand gesagt, aber ich habe das schon mehrfach gelesen, die in der Tat ihre Freundeskreise inzwischen danach definieren, was andere Menschen wählen. Und damit habe ich dann echt ein Problem. Also wenn mir jemand begründet, warum er mal bei der AfD ein Kreuz gemacht hat, würde ich zumindest mit dieser Person reden. Und wenn ich sie schon seit 20 oder 30 Jahren kennen würde oder so, dann würde ich vielleicht sagen, gut, dieses Thema klammern wir aus, aber ich würde solche Menschen nicht aus meinem Freundeskreis verbannen. Jetzt extreme rechts und links außen vor. Ne? Aber das, weißt du, früher meine Eltern, wenn die Besuch hatten, der beste Kumpel von meinem Vater ist ein Sozi durch und durch gewesen. Was haben die sich gefetzt? Und wenn du dir heute mal eine Rede vom Strauß anhörst, das ist ja rechte Rhetorik ohne Ende. Das war halt in den 80ern war das noch Mitte.
Es verschiebt sich halt alles.
Und die haben sich gefetzt. Unglaublich, ja, also ich habe das ja als Kind, wusste ich ja nie genau, worum es ging, ich habe die nur immer schreien am Tisch abends, Samstagabends, wenn die schon ein bisschen was getrunken haben, aber die haben sich halt immer noch verstanden und heute habe ich manchmal das Gefühl, auch über solche Dinge wie eben auch, und jetzt schlagen wir mal wieder den Bogen zu Star Trek und zum Fandom, entzweien sich teilweise Freundschaften und auch diese Staffel schafft es nicht, und ich hätte es gedacht, sie kriegt es hin. Aber auch diese Staffel schafft es nicht, den Fandom wenigstens halbwegs zu versöhnen. Denn wir haben auf Twitter eine Umfrage gemacht nach dem Reveal in der 9. Folge, ob denn die Leute damit zufrieden waren und wie es ihnen gefallen hat. Und die, sagen wir mal, 54% sagen, ja, sie sind damit zufrieden und 46% sagen, sie sind damit nicht zufrieden. Und im Moment läuft die Abstimmung noch ein bisschen und es schwankt eigentlich immer so plus minus ein paar und über 100 Leute haben mitgemacht. Also es ist schwierig. Komm, lass uns mal die Folgen 7, 8 und 9 besprechen. Folge 7. Im vorgefundenen Androiden kämpfen die Persönlichkeiten von Lore und Data um die Vorherrschaft, was Geordi vor große Herausforderungen stellt. Seven versucht, ihren früheren Crew-Kollegen Tuvok zu kontaktieren, um ihn um Hilfe zu bitten. Admiral Picard befürchtet, dass die abtrünnigen Wechselbelger seine konservierte Leiche dafür nutzen könnten, um die Feierlichkeiten am Frontier Day anzugreifen. Picard und Beverly erfahren schließlich mehr über Vadiks Geschichte und die Beweggründe für ihren Rachefeldzug. Dominion heißt die Folge, auch wenn das Dominion irgendwie so gar nicht erwähnt wurde. Kennst du diese Serie, in der eine Rasse von künstlichen Lebensformen nach einem Krieg mit der Menschheit lange verschwindet und dann irgendwann wieder aufzutauchen mit Doppelgängern an einem Feiertag, bei dem sie dann die komplette Flotte unterwandert haben und nur noch ein eingemottetes Schiff aus dem Museum mit einem schon in Rente gegangenen Admiral den Tag retten muss? Die war gut, ich mochte die.
Du, wir haben sogar mal einen Fanfilm dazu gemacht.
Ernsthaft? Als Abi-Film oder was?
Nein. Wir haben wirklich einen Fanfilm gemacht. Wir haben eine Zeit lang mal für eine gute Freundin von unserer WG, unsere Studenten-WG mit 6 Leuten damals, sind wir übergegangen, Geburtstagsvideos für sie zu machen. Und da war auch ein Video Battlestar Vegetica. Und da war Admiral Adama in dem Video. Vielleicht findet ihr es noch bei YouTube. Ich möchte euch nicht direkt darauf hinweisen, weil es ist, weiß ich nicht, wie gut es gealtert ist und für wen es geeignet ist. Aber ja, durchaus ist mir bekannt. Aber ist es mir auch erst, nachdem du es mir gesagt hast, wirklich aufgefallen, weil ich mir diese reinen Fakten der Serie nicht vor Augen gehalten habe.
Also um ehrlich zu sein, ist mir das geradezu ins Gesicht gesprungen. Vorhin schon habe ich dich ja extra angerufen, ob wir heute überhaupt eine Besprechung in der üblichen Form machen sollen, nämlich indem wir über die einzelnen Folgen sprechen, weil ich habe irgendwie gar keinen Bock, über diese anderen 2 Folgen davor zu sprechen, weil dieser Reveal, der für mich halt einfach, wie gesagt, wenn du Battlestar Galactica, für alle, die nicht wissen, worüber wir sprechen über Battlestar Galactica, das Reboot von Kampfstern Galactica aus den späten 70er, Anfang der 80er, da gab es eine fantastische 4-staffelige Serie zu, die also meiner Meinung nach das Sci-Fi-Erzählen auf ganz neue Maßstäbe gesetzt hat. Und der Grundplot ist einfach, dass die Zylonen, also eine Maschinenrasse, die Menschen erschaffen haben, nach 40 Jahren Frieden und auch verschwunden sein, plötzlich in der Lage sind, Replikanten, also genau menschlich und auch nicht detektierbare künstliche Menschen, Doppelgänger zu schaffen. Damit unterwandern sie die Menschheit und an irgendeinem Jubiläum, ich glaube, als der alte Kampfstern Galactica eingemottet werden soll, wird nämlich dann die komplette menschliche Flotte, die, surprise, surprise, untereinander vernetzt ist, durch ein Virus lahmgelegt und so ist die menschliche Verteidigung auf einen Schlag Geschichte und die Zylonen übernehmen dann eben den Heimatplaneten und die Menschen müssen fliehen, angeführt von einem Admiral im Ruhestand, nämlich Admiral Adama. So, mit dem alten Kampfstern Galactica, der aus dem Museum kommt, weil er nämlich analog ist. Und sorry, wir werden jetzt gleich nochmal ein paar einzelne Handlungsstränge besprechen, ein paar einzelne Charakter besprechen. Aber als das der Reveal war, ey, das ist für mich einfach der kreative Bankrott. Das ist für mich einfach der kreative Bankrott. Und dann wird auf Twitter, wird das abgefeiert. Greatest Story ever. Top 10 Star Trek Episodes. Gibt Telly Matsalas oder wie er heißt. Das komplette Budget und weiß der Teufel was. Und ich denke mir so, nee, bitte nicht. Ja, wenn du Battlestar Galactica nicht gesehen hast, okay, dann fällt dir das halt nicht auf. Dann findest du das halt ganz toll. Aber dann, liebe Leute da draußen, lasst euch gesagt sein, das ist halt nicht auf deren Mist gewachsen. Das gab's halt schon. Und das ist halt ein Grundproblem dieser ganzen Staffel. Alles, was gut ist, ist halt nicht neu. Und das ist mein Grundproblem. Und jetzt können wir gerne noch die einzelnen Sachen durchgehen, aber ich war wirklich, also, und was zum Henker haben denn die Changelings mit den Borg zu tun und warum? Und es macht dann dieser völlig überbordende, ultra komplizierte Plot um Picards Leiche und, also, ich fand's schlecht.
Ja, ich sehe, was du sagst. Und ja, es sind schon starke Parallelen zu Battlestar Galactica. Ist ja nun gerade jetzt auch fast schon 20 Jahre her, dass die gelaufen ist. Da kann man sowas wieder auch ausgraben und es wird ja mittlerweile auch nichts Neues erfunden.
Aber das kann doch nicht der Anspruch von Star Trek sein.
Ja, nein, es wird ja nie was Neues gefunden. Es werden nur alte Themen neu verpackt. Und auch alles, was Star Trek in irgendwelchen Episoden gemacht hat, sind ja mehr oder weniger auch irgendwelche philosophischen Theorien, die dann in eine Geschichte neu verpackt worden ist. Was Platon mal aufgeschrieben hat, haben die jetzt neu gemacht, nur mit dem Spin von Star Trek drauf.
Ja.
Und für mich ist das völlig in Ordnung, wenn der Weg stimmt. Und dieser Weg hat leider für mich in dieser Staffel nicht ganz gestimmt. Also wenn man die Borg, die richtigen Borg, das ist ja nochmal ein anderes Thema, die richtigen Borg zurückholen möchte, was hat man da für eine Wahl? Die haben große Kämpfe mit der Föderation gehabt. Wir haben uns sehr, sehr viel in Voyager damit beschäftigt. First Contact war ein ganzer Film über die. Wie würde man das eskalieren lassen? Gut, die waren in der Vergangenheit und wollten dann in der Zukunft alles assimilieren. Wie würde man das eskalieren lassen? Das würde man genauso eskalieren lassen, oder die einzige Möglichkeit, das zu eskalieren, hätte man so, wie sie es gerade gemacht haben, dass einfach die Sternenflotte übernommen wird von den Borg komplett. Ist in Ordnung. Kann man machen, ist die logische Konsequenz davon. Der Weg, wie es hier dahin gekommen ist, ist für mich wieder das Problem. Wir haben uns die ganze Staffel seit dem Changeling-Reveal mit den Changelings beschäftigt, mit den Wechselwäldern. Und die sind nun mal ein sehr präsenter, oder wenn die sind der Bösewicht, der Antagonist im DS9. Was ja dann wieder mein Problem ist, dass wir hier etliche Voyager-Cameos drin hatten.
Yep.
Und wenn man Worf zählen würde, Worf als DS9-Cast-Mitglied auch hier drin. Wir haben eine Bösewicht von DS9, aber wir schaffen es nicht mal, wie in Lower Decks, eine Major Kira auftreten zu lassen.
Exakt. Oder ein Miles O'Brien, Miles O'Brien hätte doch wunderbar gepasst. Ich meine, der Plot geht darum, dass sie im Transporter irgendeinen Code verstecken. Also wer wäre denn besser geeignet, da jetzt mitzuspielen als Miles O'Brien?
Genau. Und wir haben jetzt wir beschäftigen uns Nemesis-Style mit einem Bösewicht, Vedic. Mhm. Und die ist eigentlich die. Natürlich muss hinter dem Bösewicht immer noch mal ein Bösewicht sein, aber das hätte man sich dann vielleicht für die nächste Staffel aufsparen können, wenn das angeht. Konzentriert euch doch mal auf einen Bösewicht und dann zum Ende hin, klar, da ist eine Verschwörung hinter. Aber was ich wieder sagen wollte, das Ganze hatte ich dir ja auch schon per WhatsApp geschrieben. Wenn du es machst und darauf hinauslaufen lassen willst, dass der OG-Bösewicht, der Erzfeind von Picard zurückkommt, sein Trauma, alles, was ihn in dieser Serie so dermaßen als Charakter auch geprägt hat, wenn er zurückkommt, wo wir uns sehr so dermaßen schon damit beschäftigt haben, lass ihn von Anfang an zurückkommen, wie du es bei WhatsApp geschrieben hast, lass das Ding, was wir jetzt in der 9. Episode haben, die zweite Folge sein. Ja. Da taucht ein Schiff auf, es wird der Sohn von Jack Crusher gejagt. Vielleicht ist das sogar auch die Auflösung der ersten Folge, dass Beverly zurückkommt, sie 20 Jahre den Sohn versteckt hat, weil sie rausgefunden hat, dass da Borg-DNA hinter ist und nicht wollte, dass an ihrem Sohn in der Föderation rumexperimentiert wird. Und dadurch ist sie auf den Plot gekommen, dass die Borg was vorhatten, und dann hat sie gemerkt, vielleicht in Kooperation mit Worf, dass sie sogar mit einem missglückten Experiment der Wechselbäger zusammenarbeiten, um die Föderation zu unterlaufen, ein Virus da reinzupacken und dementsprechend die ganze Sternenflotte einzunehmen. Dann hätte man doch einen organischen Plot, wo man auch das Verschwinden, 20 Jahre vor das Verschwinden von Beverly, besser erklären könnte, als ich wollte ihn von dir fernhalten.
Ja, Und weil Picard sonst keinem trauen kann, wenn ich unbedingt die Wechselwälder reinbringe, dann trammelt er halt die alte Crew zusammen, weil er denen die besten Fragen stellen kann, um rauszufinden, dass sie es nicht sind. Irgendwie sowas.
Ja, und wenn du dann so ein First Contact Day haben willst oder was, das der Gründungstag der Föderation, dann lass es doch auch meinetwegen sein, das ist der Grund, warum sie alle zusammenkommen.
Oder
weil
so,
die zu den Festlichkeiten da reinkommen. Jordi hat aus Grund der, als Fan, die Idee wieder die zusammengebaut, alte, damit sie so ein bisschen Schaulaufen hat, so wie Klassiker runterfahren. Und dann bricht die Hölle los und dann merken die, das ist das einzige Schiff, was dem noch Widerstand leisten kann. Und dann beschäftigt man sich den Rest der Staffel damit, wie man dieses Riesenproblem, was jetzt in einer Folge durch wahrscheinlich Jack Crusher gelöst wird, womit man sich die ganze Staffel beschäftigen kann, womit man das Trauma wieder aufarbeiten und komplett verarbeiten kann, was Picard jetzt auch in seiner Familie gebracht hat, wo man sich dann viele Episoden in vielen Diskussionen und mit dem Drama mit beschäftigen kann und das auch noch Sinn macht in dem Fall. Mach nicht schon wieder so eine verdammte Mystery-Box, wie jede Live-Action. Okay, jede Live-Action. Picard und Discovery ist die ganze Zeit nur machen. Jede, sag ich, weil es irgendwie so viele Staffeln mittlerweile von denen gibt, dass es sich anfühlt, als wäre es das einzige Star Trek so ungefähr. Aber immer wieder diese fucking Mystery Box, die man in der 9. Folge oder 8. Folge auflösen muss und dann dermaßen enttäuscht ist von dem, was dabei am Ende rauskommt. Lass den Plot sich organisch entwickeln und mach nicht so komische Dinge rein wie, wir holen jetzt die Original-Borg zurück. Was ist denn mit Jurati, mit Borgati, wie sie genannt wird?
Ja, mit Mörder
die ist doch Agnes. Irgendwo ja, genau. Dann noch, die ist doch die perfekte Verteidigungsform, um Insights in die Borg zu generieren, die noch keiner hatte, weil sie ja mit der Queen zusammen, mit der Königin zusammengekommen ist und dann hätte man noch wieder welche aus Staffel 2 dabei und müsste Ruffy hat dann vielleicht auch in den letzten, kommt dann durch ihre alten Kontakte wieder mit Worf zusammen, die dann mit Beverly zusammenkommen und dann hat Ruffy auch ein bisschen mehr zu tun, als nur im Hintergrund zu stehen und ein bisschen rumzukämpfen und so könnte man alles zusammenführen. Wir reden hier alles, die Staffeln wurden parallel gedreht, die haben wahrscheinlich sich einen tollen Plan überlegt, der dann am Ende so aufgegangen ist. Im Nachhinein weiß man sowieso immer besser, aber sie haben es wieder mal hinbekommen, ein paar Folgen in dieser Staffel aufzubauen, ein spannendes Mysterium aufzurufen, die Mitte der Staffel vor sich hin plätschern zu lassen und auch nicht wirklich gute Episoden dazwischen zu haben und das Finale bisher zu vergeigen. Und so ist jede Picard-Staffel bisher abgelaufen.
Ja, könntest du bitte dich bewerben als Drehbuchschreiber? Oder zumindest
Nein,
für die Story-Outline?
Du weißt doch, wie es im Projekt... Wir haben doch immer wieder drüber geredet. Im Projekt geschehen wird eine tolle Idee am Ende zerpflückt, sodass am Ende dass sowas dabei rauskommt.
Dazu passt die WhatsApp, die uns der Sascha geschrieben hat. Hallo, liebe Nerdisten, vielen Dank für eure unterhaltsamen, teilweise informativen Podcast. Ich habe heute Picard Folge 9 gesehen und wollte euch dazu etwas schreiben. Die Bedrohung war leider nicht so überraschend und doch überraschend, weil ich ja noch das Finale von Staffel 2 im Kopf hatte. Genau. Habe ich da was verpasst? Nein, hast du nicht. Warum man den verwirrten Jack auch noch in die Arme der Borg treibt, verstehe ich überhaupt nicht. Ich auch nicht. Die Katze ist jetzt raus und die Welt kurz vor dem Untergang. Vergisst die Geschichtsschreibung bzw. der Kanon aber anscheinend wieder, weil niemand mehr über den besten Versuch der Assimilierung der Erde weiß oder spricht. Ja, das kam ja auch so. Dann ich denke mir halt als Borg, okay, gut, dann probieren wir es halt nochmal in der Steinzeit. Dann machen wir es halt da, ja. Also das wäre halt so die einfachste Variante. Gut, wir machen das mit der Zeitreise nochmal, aber wir gehen halt dann einfach in die Steinzeit, dann kann nichts passieren. Einen schönen Punkt war natürlich dann die Enterprise D und alle am alten Set der alten Brücke. Obwohl es schön gestaltet war, fand ich es etwas gewollt und nicht perfekt. Trotzdem bin ich dankbar für diesen Moment. Außerdem hätte man anders auf diesen Moment hinarbeiten können, genauso wie du gerade eben gesagt hast. Wie jetzt die alte Mühle noch den Tag retten soll, wird auch spannend. Ich freue mich auf weitere Podcast-Meinungen dazu. Liebe Grüße, Sascha. Ja, also das ist vollkommen richtig. Also es fällt halt einfach organisch nicht in den Plot. Und das, was mich jetzt interessieren würde, wie bekämpfen sie es jetzt, das wird jetzt in Keine Ahnung, vielleicht kriegen wir eine längere Folge, sagen wir 70 Minuten abgehandelt, maximal, auf gar keinen Fall länger. Und ich komme halt einfach mit vielen Dingen nicht überein. Die sind auch alle maximalst dumm. Also wirklich, alle sind einfach dumm. Das fängt schon in Folge 7 an, wo man die Shriek, die auf Deutsch wirklich mit Würger übersetzt ist.
Okay.
Das ist die richtige Übersetzung für den Vogel Shrike, Shriek. Das ist auf Deutsch auch ein Würger, aber na, okay. Die Enterprise heißt ja auch nicht USS Unternehmen, ja, also okay. Oder die Challenger Herausforderung. Egal, ich finde, Schiffsnamen muss man nicht übersetzen. Aber okay, sie haben es gemacht. Es ist doch nichts einfacher. Also wenn sie wissen, dass in 36 Stunden am Frontier Day irgendwas passiert und dass man dafür Jack braucht, warum verpisse ich mich dann nicht einfach? Irgendwohin. Und tauche nicht wieder auf. Gut, sie wollten dann noch die rauskriegen, was die eigentlich vorhaben. Ja, okay. Was mir überhaupt nicht einleuchtet, 0,0, warum man nicht mal andere Spezies um Hilfe bittet. Das wird nicht mal diskutiert. Mal vielleicht nach Bajor oder Cardassia oder halt Klingon, andere Völker, die sich da mit den Changelings halt auch auskennen und durchaus so ein bisschen Beef haben und denen man nicht erst erklären muss, was Sache ist, sondern die ganz sicher sofort wüssten, wenn du ankommst und sagst, verdammt, die Föderation scheint von Wechselbägern unterwandert zu sein, wir brauchen eure Hilfe, nicht erst sagen, oh, ihr spinnt doch, sondern perfekt, wahrscheinlich sogar sagen,
die Cardassianer zurückzubringen.
Ja, genau. Das wird aber nicht mal diskutiert. Und stattdessen lockt man dann die Würger noch an und lässt die sogar noch auf das Schiff beamen und nimmt dann noch Jack als Lockvogel. Dann ist später, wenn man dann zu dieser Data-Lore-Geschichte kommt, auch Geordi ist auch maximal dumm. Er weiß, dass Lore da drin ist und er hängt die trotzdem ans Schiff, an die Systeme dran.
Also es gibt ja Punkte, auch hier wieder in dieser Episode, die gut anfangen. Die ganze Konversation mit Fake Tuvok war ja toll.
Ja, ja. Richtig, ja.
Auch hier, ich frage mich übrigens, eigentlich müssten sie doch Janeway einfach zurückbringen. Ich meine, die ist doch bei Prodigy, hat Cashin Mulgrew oder Kate Mulgrew, wie die heißt, hat doch da synchronisiert. Dann könnte man sie doch wenigstens für ein Mini-Cameo hier zurückbringen, was da angeht. Es wurde so viel über sie gesprochen. Aber diese Unterhaltung war doch toll. Die war doch spaßig und als Cold Open total gut. Und ab da verfällt die ganze Folge genau übrigens in den gleichen Trott, wie als sie die Shrike zum ersten Mal bekämpfen mussten. Also letztendlich wiederholt sich doch die ganze Szenerie nochmal. Ja, jetzt sind sie diesmal auf dem Schiff drauf und werden nicht mehr direkt von dem Schiff gejagt. Aber das hätte man noch beim ersten Mal auch alles abfeiern können, wenn Vedic sowieso drauf geht. Aber hier treten sie Wasser und sind eigentlich in dem gleichen Rhythmus gefangen, wie es ist. Sie halten sich zwei Folgen damit auf, die Mystery Box von Jack Crusher wieder weiter nach hinten zu schieben. Die haben doch gesagt, in der einen Episode sprechen wir es an. Und dann in der zweiten Episode haben sie es, das war doch der Cliffhanger.
Ja.
Ich weiß, wer du bist. Dann wird es in der Folge nicht aufgelöst. Und es gibt noch einen Cliffhanger. Ich weiß, wer du bist. Und dann wird es in ein paar Minuten aufgelöst.
Das ist schlimmer als bei DSDS, fehlt nur noch die Werbepause.
Ja. Auch der ganze Plot um. Und deshalb passiert hier auch schon wieder in dieser Staffel, es sind zu viele Plotpoints in dieser Staffel, aber den Plotpoints wird nicht genug Zeit gegeben, weil man an manchen Stellen auf der Stelle tritt. Ich glaube diesen ganzen Plot von Data nicht. Ich finde die Idee auch wieder gut. Haben wir am Ende eine Version von Lore, Data und Before zusammen. Das wäre doch geil. Am Ende haben wir Data. Aber hier ist es, man gibt dem Ganzen noch gar nicht Zeit. Da ist plötzlich diese Kopie von Data da, die gealtert ist, wo man auch eine gute Erklärung für hat. Ist ja auch schön. Und dann wird das als B- oder C-Plot im Hintergrund abgefeiert und man gibt Brent Spiner kaum Bildschirmzeit. Seine Entwicklung oder erstmal wieder mit Data zusammenzukommen, was das angeht, da hat man noch gar keine Zeit für. Die lassen einem noch gar keine Zeit. Es ist wie zack, zack, zack. Die Plotpoints werden durchgearbeitet und das war's. Und dann am Ende, ja, ich meine auch clever, wie Data es gelöst hat, dass er eben seine ganzen Erinnerungen gibt, sich damit aufgibt und dann quasi das passiert, was Dr. Sung vorher haben wollte, dass die drei Persönlichkeiten zusammenkommen. Aber am Ende haben wir doch wieder nur einen Data, der sagt, ja, ich fühle mich ein bisschen anders. Ich fühle mich ein wenig anders, aber ich bin Data.
Ja. Die Grundfrage ist ja auch, ob Blablabla Sung, wie auch immer er heißt, ja, es ist, ich weiß schon gar nicht mehr, ob Brent Spiner, ja, halt, ist das wirklich eine clevere Idee, Lore überhaupt noch irgendwo reinzupacken? Also,
naja. Es wär ja spannend. Und vielleicht hätte man es ja auch noch über 10 Technobubble-Nebensätze lösen können, dass er am Ende doch in das Schiff kommt, obwohl er vielleicht vorher in der Firewall drin war oder in der Sandbox, was das angeht. Aber dann ist einer der Wechselbälger auf dem Schiff und verbindet zwei Kabel miteinander und dadurch kommt Lore ins System rein.
Ja, aber wenn ich den perfekten Menschen kreieren will, oder dann packe ich doch nicht absichtlich Marilyn Manson da noch mit rein. Nee, nicht Charles Manson, meine ich.
Ja, aber sagen wir mal so, Lore, der ist ja im Laufe seiner Auftritte immer extremer geworden. Er war ja eigentlich nicht so dermaßen krass unterschiedlich zu dem, was eigentlich hätte auch Data sein können. Dementsprechend kann ich schon verstehen, dass man so die Extremer zusammenführen will, weil Sung hatte sich ja auch bei Lore der sollte ja auch ein guter Android werden. Und das ist klar, vielleicht verbindet man einfach den Big Mac mit einem Big King und dann hat man am Ende den besseren Burger, der da rauskommt. Kann ich ja auch alles verstehen. Ich sag wieder, die ganzen Plotpoints und die Ideen, die hier hinter sind, finde ich ja im Prinzip gut. Aber ich habe das Gefühl, es kriegt keiner mehr hin, den Weg dahin ordentlich zu schreiben.
Bleiben wir noch ein bisschen auf der Titan und bleiben wir mal bei Wettig und handeln die ab, weil die ist jetzt am schnellsten ja raus aus der Geschichte.
Ja.
So. So sehe ich natürlich auch diese Performance von Amanda Plummer ja durchaus auch sehe und ihr schauspielerisches Talent, ja, steht sie halt am Ende dann einfach nur auf der Brücke und wants to kill every motherfucking last one of you.
Ja.
Und das ist halt schon extremst cartoonisch. Aber gut, okay, weißt du, die raucht, obwohl sie gar keine Organe haben und bla. Ich habe halt mein Grundproblem, das habe ich schon mehrfach in diesem Podcast geäußert, ist halt das mit dieser Dark Federation.
Mhm.
Und die Idee, Changelings verbessern zu wollen, ist halt einfach eine dumme Idee. Es ist halt einfach eine maximal dumme Idee. Und ich habe halt einfach mein Problem mit dieser Evil und Shady Föderation, weil für mich einfach zum Star Trek irgendwie dazugehört, aber das ist halt einfach nur meine Meinung, da kann man gerne anderer sein, aber ja, und ich weiß, es gibt in The Pale Moonlight und bla und pium peng, aber für mich gehört es halt einfach dazu, dass die Föderation moralisch mehr oder weniger über allem steht, und sodass man halt eben als Gleichnis woanders hinkommen kann. Die Grundprämisse von Star Trek für mich.
Und dass damit habe ich versuchen, halt, ist ja
die oder Sache, zumindest ist versuchen, genau. So. Ja. Und hier wird dann, sieht man jetzt die Backstory von Vedek, okay, oder Vedek oder wie auch immer sie heißt, okay, war dann ja, wenn man das halt kauft, sogar nachvollziehbar irgendwo. Ich meine, okay, ihre Musik war der Sound of Boots und Concrete. Denk mir so, kein Mensch baut Raumstationen im All aus Zement, aber sei es drum, ja, alles gut, ja, machen wir nicht. Ich finde halt diesen ganzen Plot, wo dann auch Beverly und Picard sie dann gefangen halten oder gefangen nehmen können, bevor sie dann auf die Brücke entkommt. Das war für mich einfach sowas von, die Wechselbälger sind einfach für Picard nicht die Erznemesis, so wie du es vorhin gesagt hast.
Ja.
Und ich finde es ja schön, wenn man Picard in einen moralischen Konflikt bringt. Was soll er tun?
Ja.
Ja. Aber hier entscheiden er und Beverly sich ja nach einer ganz kurzen Diskussion, sie eiskalt zu exekutieren, weil dass das Kraftfeld runterging durch Lore, das wissen sie ja nicht, das können sie ja nicht wissen, sondern sie entscheiden sich bewusst dafür, sie zu exekutieren. Und da frage ich mich halt so, das ist nicht der Picard, den ich kenne. Und das ist kein früher war alles besser, sondern das ist einfach völlig out of character. Es war absolut ohne Not, sie hatten sie gefangen genommen, sie hätten sie in Stase oder was auch immer packen können. Aber nein, sie entscheiden sich dafür, sie hinzurichten. Was, by the way, ja gar nicht geklappt hätte, weil sie schießen ja dann ein paar Mal auf sie und sie überlebt's ja. Also es war auch noch eine dumme Idee. Und das ist für mich so unpikardesk, wie es nur irgendwie sein kann. Da frage ich mich, wo ist mein humanistischer Picard geblieben? Wo ist der Picard im Ready Room, der einem Admiral die Meinung geigt, wegen drei Amöben auf dem linken Planeten hinten rechts, die man nicht umbringen will?
Naja, den haben wir ja in den letzten Staffeln schon verloren. Da sind die 20 Jahre, die dazwischen waren, haben ihn einfach geprägt, was das angeht. Ist ja okay.
Ja, aber das wurde mir nicht, aber es gab keinen Weg dahin. Ja, aber es gab keinen Weg dahin.
Ja,
er ist jetzt einfach so.
Ja, das ist die Sache. Wir haben ja nicht die Entwicklung dazwischen. Und das, die wollten einen anderen Picard und deshalb haben die einen anderen Picard geschaffen. Und am Ende.
Patrick Stewart wollte einen anderen Picard. Ja, und man sollte halt ein.
Genau. Genau, genau. Aber, ja, auch da, alles Haken drunter passt für mich, was du sagst. Und deshalb tut es so weh, weil wir so viel Potenzial dahinter. Ich meine, Vedic ist ein toller Bösewicht, was das angeht. Ja. Wie du sagst, nicht der richtige Bösewicht für Picard. Der hätte sich vielleicht Worf stellen können. Vedic hätte sich Worf stellen können. Da hätte man die DS9-Ding wieder mit drin gehabt. Oder Seven hätte komplett gegen sie kämpfen können. Das wäre ja auch noch gewesen. Ja, und dann wird sie am Ende einfach aus der Luftluke rausgeschmissen und zerplatzt wieder, was das angeht. Ist auch nicht wirklich, hatten wir das eigentlich, ist das etabliert bei DS9, dass die Wechselbelger nicht im Vakuum überleben können?
Boah, da fragst du mich was. Ich kann es jetzt gerade gar nicht sagen. Dunkel in meinem Hinterkopfzimmer meine ich, dass es bestimmt mal irgendwie einen gab, der auch mal aus der Luftschleuse, aber jemand aus der Luftschleuse werfen ist in Star Trek nicht so das Ding. Das ist andere Sci-Fi-Serien, die das gerne machen, die Expanse zum Beispiel, aber da wird's wenigstens richtig dargestellt.
Ja gut, in Picard haben wir ja auch jetzt wieder Feuerwerk im Weltraum. Ne?
Ja, mit Geräuschen. Ich hatte ja kurzzeitig gedacht, dass sie wieder flüssig wird, so wie T-1000. Und dass sie dann nochmal irgendwie kommt, so, dass das Raumschiff, weil die Shriek hat ja auch Triebwerke, also mit Abgasen, so wie das zumindest aussah, und die fliegt dann an ihr vorbei und der heiße Abgasstrahl taut sie dann wieder auf und dann morpht sie dann so zusammen. Aber gut, das ist ja hier an der Stelle nicht passiert.
Ja, übrigens zum T-1000, solche Technologie wurde jetzt erschaffen. Hast du dieses Video von dem Schleim gesehen, der sich durch auch Gitterstäbe durchgeformt hat? Es war eine Lego-Figur, die hat ihre Form in Flüssigkeit verändert, ist durch Gitterstäbe durch und ist am Ende wieder zu Lego-Figur geworden. Mit Magneten und irgendwie anderen möglichen Sachen haben die es geschafft, so Sonnenroboter zu bauen, was ich dachte, ja, krass. Nochmal an ChatGPT anschließen und dann haben wir unseren T-1000, was das angeht.
Es gibt jetzt übrigens auch transparentes Aluminium.
Aber das gibt's ja schon länger.
Und transparentes Holz.
Ja.
Aber transparentes Aluminium
heutzutage machen.
Ja, genau.
Gut, aber dann, was haben wir noch in den zwei Episoden? Ja, Vedic geht drauf und gut, finde ich persönlich. Es ist für mich eine Verschwendung gewesen, dass die so draufgegangen ist. Die hätte dann doch vielleicht im Finale draufgehen können. Aber nee, man brauchte die Borg am Ende, was das angeht. Wir haben Imsadi wieder.
Oh, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Wann hattest du bei der Folge in Staffel 1 auf, ich glaube, Nefenti hieß die Folge, wann hattest du jemals das Gefühl, dass sie keinen Bock hat, auf diesem idyllischen Planeten zu wohnen?
Gut, wir haben sie 2 Minuten kennengelernt, was das angeht. Du, wenn du Leute zu Gast hast, das ist ja auch die beste Seite von dir, was das angeht. Ja, gut, okay. Du bist nicht mal eben einen, den du 20 Jahre gesehen hast, und sagst, das ist alles scheiße, ne?
Okay, aber dass ich jetzt Latte Macchiato am Times Square sippen will, okay. Was ich aber
viel, ja, sie war halt zehn Jahre oder länger in Ten Forward, ne?
Ja, was ich aber viel komischer an der ganzen Sache fand, ist, dass Riker ja dann so Fake-Code rausgibt, weil er will, dass Troy nicht länger gefoltert wird, und dann sperren sie die beiden zusammen in eine Zelle, warum auch immer Bösewichte das machen, aber okay. Mhm. Und Troy hat halt überhaupt keine Folterspuren, im Gegenteil, die ist sogar noch relativ gut gelaunt. Also so, hä? Ich denke, die haben die gefoltert, also entweder haben sie sie geist, aber so, du siehst halt gar nichts, ja. Und dann so diese Zeile, so der Wechselbalg, der war gut im Bett, aber schlecht bei Pizza, und daran habe ich ihn erkannt. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, war das jetzt ein Gag oder war wirklich einer da? Ich hab's nicht gerafft. Soll das ein Gag gewesen sein? Das war ein Gag, ne?
Ja, das war ein Gag.
Ich hab's nicht gecheckt, ob das jetzt ein Witz gewesen sein soll oder ob sie das ernst gemeint hat. Dass da einer da war. Und dann frage ich mich, wenn wirklich einer da war, hat sie dann die Gedanken nicht lesen können? Aber okay, gut. Ja. Und was ich aber halt auch dann wieder so eine komische Sache fand, seit wann kann Troy denn Schmerzen nehmen? Also seit wann kann sie das? Mhm. Und vor allem, Troy ist übrigens auch ich bezweifle einfach, dass ein professionell ausgebildeter Therapeut, wenn er die Möglichkeit hätte, jemand Schmerzen zu nehmen, was by the way ein großer Plotpoint in Hogwarts Legacy ist, Magie, um Schmerzen zu nehmen, dass man das tun würde. Mhm. Ich glaube, selbst wenn man es könnte, würde man es, ich weiß nicht, ob man es tun würde. Sicherlich gibt es Menschen, die daran zerbrechen, okay, aber das macht ja das Menschsein aus, was, glaube ich, auch sogar mal Kirk irgendwann gesagt hat. Ja. Was ich an der Stelle aber sehr lustig fand, ist, dass sie halt sagt, als sie die Therapiesitzung mit Jack hat, alles ist ein Symbol und alles hat Bedeutung, irgendwie sowas. Oder alles sind Symbole. Als er so erzählt, was er da in seiner Vision sieht. Sie sagt wortwörtlich, alles die Symbole. Und das Erste, was mir halt in den Kopf kommt, ist, hat sie nicht in der einen Sigmund Freud Folge gesagt zu Data, manchmal ist eine Zigarre einfach nur eine Zigarre? Aber ey, okay, was weiß ich schon. Verstehst du? Und das, da frage ich mich dann immer so, warum schreibe ich so einen Satz rein, der das nicht, also der bringt ja die Handlung überhaupt nicht weiter. Ja, also null, dieser Satz ist völlig belanglos, du kannst ihn weglassen, du kannst ihn etwas umformulieren, aber du schreibst ihn halt eben so, okay, mhm. Und wenn du ihn so schreibst, und nochmal, ich werde nicht dafür bezahlt, und ich habe Star Trek ein- oder zweimal komplett gesehen, und was halt so auf Sat.1 lief, und es ist nicht mein Job, das zu wissen, und dann wird mir erzählt, Mr. Metellus wäre so das Oberbrain, ja, und dann lässt er so einen Satz durchgehen, wo das so ein zentraler Satz, in der Running Gag Satz in dieser einen Folge ist. Sometimes a cigar is just a cigar, Data. Und das verstehe ich halt einfach nicht. Das sind so kleine Sachen. Ja, das ist jetzt nitpicky und tausend denken sich, was regt er sich da wieder drüber auf? Aber es zeigt mir einfach, dass man sich damit nicht beschäftigt. Und dann sind wir wieder bei dem, was ich eingangs sagte. Das ist für mich nicht der Anspruch, den ich an Star Trek habe. Und ich find's halt seltsam, dass so viele Star Trek Fans das durchgehen lassen und das akzeptieren und das so wegnegieren. Ich denke mir so, nee, geht doch auf die Barrikaden, verlangt doch ein besseres Produkt. Warum gebt ihr euch damit zufrieden? Verlangt doch ein besseres Produkt, und das ist bessere Produkte, und es sind am Ende Produkte, wir wollen Geld damit verdienen. Dass es doch bessere Produkte gibt, zeigt doch zum Beispiel Lower Decks, zeigt Strange New Worlds und angeblich auch Prodigy, dem ich mich definitiv jetzt endlich mal widmen werde, wenn dieser Unsinn hier rum ist. Verlangt doch ein besseres Produkt, Fans. Habt doch ein bisschen mehr Anspruch an euer Lieblingsfranchise. Bei Star Wars ist es exakt genau das Gleiche. Habt doch mal ein bisschen mehr Anspruch da dran.
Ja.
Lasst doch nicht einfach irgendwelche Bordentscheidungsscheiße da durchgehen, die euch nur das Geld aus den Taschen zieht. Ich verstehe es nicht.
Ja, ich glaube, es hat so ein bisschen damit zu tun, dass wir jetzt auch schon einige Jahre, schon 6 Jahre sind wir in diesem neuen Franchise drin, New Trek drin. Und Fans mussten an einigen Stellen offensichtlich leiden. Vor allen Dingen so in diesen Flagship-Serien wie Discovery, wo man doch einiges durchstehen musste. Und da hat Picard, nachdem man uns eine, ja, durchwachsene erste Staffel und recht miese zweite Staffel gegeben hat, kann ich mir vorstellen, dass viele froh waren, dass es endlich eine Next Generation Reunion gibt, dass sie endlich mal wieder ein paar Sachen zurückbringen und mehr auf die berüchtigten Member Berries setzen, als auf versuchen, was Neues zu schaffen. Und dementsprechend manipuliert Picard einen ja durchaus mit diesen Nostalgiegefühlen, mit diesen Emotionen, die da aufkommen. Ich kann das absolut verstehen.
Oh, auf jeden Fall.
Also ich, so wenn ich drüber nachgedacht habe über die Episode, jetzt die siebte und achte fand ich relativ mies, weil da sich fast nichts getan hat und ich wollte endlich mal das, was ja passiert. Aber die neunte kann ich durchaus verstehen, warum viele sagen, boah, geil, endlich, weil einfach so viel von alten Dingen man wieder präsentiert bekommt und so viele Cameos, Anspielungen und ähnliches da drin vorkommen, dass man irgendwie dann doch befriedigt ist und erst am Ende so einen kleinen miesen Nachgeschmack hat. Wenigstens haben sie uns das gegeben. Wenigstens haben sie uns das gegeben. Wenigstens sind sie jetzt wieder auf der D unterwegs. Wenigstens sind sie jetzt wieder die Alten zusammen und die Neuen werden in den als Bösewichte abgestraft, sodass unsere alte Crew den Tag retten muss. Das wäre meine Argumentation dahin, warum im Internet viele Reaktionen sehr, sehr positiv auf diese Folge zu sehen waren.
Ja, vielleicht ist das so. Ich meine, wir haben ja dann 8 Folgen gebraucht, bis die ganze Mischpoche endlich mal zusammen im Ready Room sitzt. 8 Folgen.
Ja, muss ich auch Folgen dafür arbeiten. 2 Staffeln und 8 Folgen.
War hart, ja. 2 Staffeln, 8 Folgen. Und Shaw und Seven dürfen immer noch nicht dabei sitzen.
das fand ich ja ein bisschen tragisch, dass sie jetzt Seven zurückgelassen haben. Und Shaw, dass er, ich meine, der Showrunner, der hat gesagt, es gibt potenziellen Möglichkeiten, die sie auch alle ganz toll finden, um Shaw zurückzubringen in dieser Legacy-Serie. Aber genaueres wollten sie noch nicht nennen.
Ich meine, ganz ehrlich, ich brauche ihn auch nicht mehr. Der ist für mich eh gestorben, im wahrsten Sinn des Wortes. Also nicht nur, dass er dann jetzt tot ist, sondern was für ein scheiß Captain ist das, bitteschön. Die Vedic ist auf der Brücke, hat die Brückencrew gefangen genommen und droht damit, einen hinzurichten, richtet sogar jemand hin und er macht nichts. Gar nichts. Er macht den Stromberg. Ja. Der hat angefangen. Ja. Also, ey, was sind das für ein Captain, bitteschön?
Das stimmt. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ah ja, hast du vollkommen recht.
Er macht nichts. Also, das ist natürlich so geschrieben, damit Seven glänzen kann. Das ist klar. Mir schon klar. Ja. Aber dann schreibt ihn halt von der Brücke. Also dann schreibt ihn woanders hin. Ja. Weil das ist kein Starfleet-Captain für mich. Das ist, also der hätte. Ach, ja, und dann haben wir ja, dann übernehmen sie ja dann wieder das Schiff. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, ja, da brauche ich auch, ich meine, ganz ehrlich, Ruffy und Seven haben in der 2. Folge Borg mit dem Korkenzieher platt gemacht. Also, liebe Hörer da draußen, das ist kein Witz, das haben sie wortwörtlich so getan. Wir haben ein Messer, so ein Küchenmesser und einen Korkenzieher. Und dann sind sie raus und haben dieses von Borg übernommene, assimilierte SWAT-Kommando platt gemacht. Das haben sie getan. 10 Stück oder so. Ja. Hier kann Ruffy sich gerade mal gegen 3 Changelings behaupten, die auch nicht ein einziges Mal ihre Form wandeln. Und dann war halt mein Gedanke, wenn ihr kein Geld habt für den Effekt, dann sucht euch halt einen anderen Bösewicht.
Ich glaube, das Formwandeln, es ist immer doof, wenn man es erklären muss, wenn es passiert. Das heißt,
seit wann können Formwandler überhaupt erstochen werden?
Ja, also die sind ja, die haben ja das Problem, dass sie nicht mehr so auf die Form wechseln können. Das wurde ja erklärt vorher, dass sie einfach durch.
Wurde gesagt, dass sie nicht.
Ja, dass die haben sie leiden darunter, dass sie perfekt Leute kopieren können, aber dafür leiden die Fähigkeiten und sie sind nicht mehr ganz so langlebig, was das angeht. Also die haben
okay,
einiges
verbockt. Der Satz ging mir unter. Okay,
ja,
gut.
Also sie haben es umschrieben in der Art und Weise. Ich glaube, okay, das ist dafür, dass dementsprechend konnten die da auch nicht mehr viel machen, was das angeht. Ich finde es viel dramatischer, dass sie wirklich mit diesem Nichtplan darauf eingegangen sind. Das Schiff haben sich übernehmen lassen, so leicht wie es irgend möglich nur geht. Und dass da dann so eine komische Horrorshow draus geworden ist, wo wir unbedingt immer die Schreie der Crew überall mitbekommen mussten.
Die wir auch nur hören und nicht sehen.
Ja.
Und auch da gibt's wieder so viele Szenen, wo die Crew so relativ entspannt durch die Gegend läuft, ne? Ja, ja, okay, gut.
Gut. Wir sind da auf jeden Fall durch mit denen. Ich meine, jetzt haben wir doch schon sehr viel nochmal über die beiden Folgen geredet.
Ja, ja, ich weiß. Und dann bevor wir jetzt also auf
zum Jack in the Box
Big Reveal. Ich habe ja gedacht, hinter Tor 3 ist ja auf jeden Fall der Zonk.
Ja.
In gewisser Weise war es dann auch schon, weil als ich halt dann die Borg gesehen habe, ich wäre so, ach, come on, echt jetzt? Ich meine, es war ja klar, dass es darauf irgendwie hinausläuft. Aber ich hatte dann kurzzeitig wirklich nochmal die Hoffnung, dass es halt nicht die Borg sind. Mhm. Die sind einfach jetzt schon, ja, ich weiß nicht, wie oft wir schon gesagt haben, dass die einfach durchgenudelt sind. Und nochmal, was ich überhaupt nicht gematcht kriege, ist, warum die Gründer mit den Borg gemeinsame Sache machen.
Machen die ja nicht. Die Gründer, das sind ja nicht die Gründer. Das ist ja das Wesentliche daran. Die Wechselbelger, die da sind, die wurden während der Dominion-Kriege festgehalten. Soweit ich es gelesen habe, waren es insgesamt 10 und an diesen 10 wurde rumexperimentiert. Die haben nur durch Hörensagen von dem Ganzen mitbekommen und wissen sonst nichts. Die waren noch nicht wieder im Great Link zurück, was das angeht. Die sind halt
okay,
missgebildete Experimente, die gefoltert wurden bis zum geht nicht mehr, aber aus der ganzen anderen Sache rausgehalten worden sind. Dementsprechend kann ich verstehen, warum Vedek und Co. einen extremen Hass auf die Menschheit entwickelt haben und auch es nicht einsehen, dass die Gründer auf diesen Frieden sich eingelassen haben und dementsprechend zu einer terroristischen Gruppe geworden sind. Also das
okay,
kann ich nachvollziehen.
Dann ist es, dann wäre das aber, und dann sind wir wieder bei dem, das ist dann der klassische Filmbösewicht.
Ja.
Das ist halt, der trägt einen Film. Diese Motivation trägt einen Film.
Deshalb sage ich das ja. Denn wir hätten die Wechselbelger, lass die bis zum großen Finale das sein und dann am Ende, wenn man nicht in den ersten beiden Episoden, wie du es vorgeschlagen hast, den großen Borg-Reveal hat, lass den als Cliffhanger am Ende sein und sagen, hey, wir wussten, dass Staffel 3 so toll ist, deshalb machen wir nochmal eine vierte hinterher.
Ja, ja, ja. Ich fürchte es. Ja gut, also dann sehen wir halt diesen Borg-Kubus. Ich meine, wenigstens, der Shaw hat ja in der vierten Folge der dritten Staffel gesagt, es gibt ja jetzt da 2 Borg-Stämme und den Quatsch mit der Stargazer, den vergessen wir halt mal. Da frage ich mich halt auch, wie sich wohl jemand anfühlt, der im Writers Room zur zweiten Staffel gesessen hat, wenn dir halt die dritte Staffel einfach den Stinkefinger zeigt.
Du, ich musste mir wirklich nochmal durchlesen, was jetzt das komplette Ende der zweiten Staffel war. Mir war nämlich nicht mehr bewusst gewesen, dass am Ende ja dieser neue Transwarp-Tunnel da war und dass die Jurati-Borg schon hunderte Jahre in der Vergangenheit gelebt haben, sich aber aus dem großen Geschehen rausgehalten haben, die dann gerettet haben und dann den Transwarp-Tunnel erforschen und beschützen, damit das große Mysterium, was sich dahinter verbirgt, nichts Böses machen kann. Aber das muss doch noch da sein, außer die ist jetzt gerade in den Tiefen des Transwarp-Netzwerks verschwunden.
Ja, ich meine, wir werden ja noch ein Out-of-the-Box-Saves-the-Day-Cameo haben. Die Enterprise fliegt da jetzt hin, wie gesagt, warum fliegt man nicht zu anderen Völkern und holt sich Hilfe oder funkt die wenigstens an? Egal, die Enterprise fliegt dann dahin, ist natürlich komplett unterlegen, wird zu Klump geschossen in dem Moment, wo es alles verloren scheint, kommt irgendein Deus Ex Drehbuch. Entweder sind's die Wurmlochwesen rund um Sisko, aber ich glaube nicht, dass Avery Brooks noch heute macht, weil er ist ja ein bisschen weird geworden.
Der war auch damals schon weird.
Vielleicht aber kommt ja irgendwie Kira oder irgendwie sowas oder Miles, die sind ja alle alt, die sind ja alle nicht befallen worden.
Wäre es nicht schön, ja.
Ja, oder halt Wesley. Und wo ist der eigentlich? Der wird von seiner Mutter halt auch nicht erwähnt. Ich meine, wo ist der?
Medic hat ja damit gedroht, ja, du verlierst jetzt noch einen Sohn, so ungefähr.
Aber könnten wir trotzdem diesen Plot mal noch ein bisschen weiter, du musst ihn mir erklären, weil, also, die brauchten jetzt Picards Leiche, also als Picard Locutus war, haben sie ihn DNA-technisch irgendwie verändert. Okay, ja. Gut. Wird auch in TNG gesagt. Haken dran. So, ich habe mich halt in First Contact nie gefragt, warum er die Borg noch hören kann. Hättest du mich mal drauf festgenagelt und ich hätte es dir erklären müssen, hätte ich halt gesagt, naja, der hört die jetzt nicht wirklich, sondern der hat halt Flashbacks. Der, weißt du, ja, und dann bildet er sich halt ein, er kann sie halt irgendwie hören oder so. Ich habe mir das ehrlich gesagt nie genau erklärt, warum. Ich brauchte dafür in First Contact auch keine Erklärung. So. Mhm. War wirklich nichts, was war für mich ein Stilmittel, um zu signalisieren, was er da noch für eine Verbindung hat und dass ihn das halt eben noch bewegt. Und von mir aus kann er halt noch was hören, da hätten sie es erklärt mit, er hat halt noch irgendwas. Okay. Das heißt also, dass aus diesem komischen iromodischen Syndrom, was halt so ein Nebensatz in der letzten Folge der Serie war, so ein Riesenfass gemacht wird, finde ich halt auch irgendwie albern. Aber okay. Das war also eine Fehldiagnose, weil er genetisch verändert war. Okay. Auch hier wieder die Frage, warum brauchen die jetzt die Leiche? Dann verändere halt irgendeine andere Drohne so. Also warum seine Leiche? Es macht halt keinen Sinn. Und warum ausgerechnet Jack? Weil dann Picard halt Drohnensperma hat, Nanitensperma, ja. Das macht halt alles voll, das ist so völlig überkompliziert. Also der Grundplot, dass man die Föderation so unterwandert. Aber wie haben die sich überhaupt getroffen? Wie haben die sich kennengelernt? Das wird auch nicht gesagt. Woher kennen sich die abtrünnigen Wechselbälger und die Queen überhaupt, die Borg-Queen? Woher kennen die sich eigentlich? Keine Ahnung. Und es ist so überkompliziert und dann war also das iromodische Syndrom war halt dann nur eine Fehldiagnose, okay, war man halt damals vielleicht noch nicht so, aber dann hätten doch Yu und Seven doch auch diese Symptome haben müssen. Und wenn das iromodische Syndrom doch gar nicht da war, wieso ist er dann daran gestorben? Und es macht alles keinen Sinn.
Ja, das stimmt. Vor allem denken der Punkt, sie haben Picard verändert, um ihn zum Empfänger von einer ferngesteuerten Assimilation zu machen. Hätten sie ihn doch auch zwischendurch mal assimilieren können, so ungefähr.
Ja, ja.
Und wenn sie das schon bei Picard reingemacht haben, okay, Locutus vielleicht besonders und vielleicht haben sie dementsprechend besondere Experimente mit ihm angestellt. Die Königin hatte ja auch eine Präferenz für Locutus, was das angeht. Also von daher kann ich vielleicht noch nachverstehen, warum man es mit ihm gemacht hat und mit keinem anderen. Aber man kann es doch weiterhin mit irgendwem anders machen. Ich kann es mir ein bisschen damit erklären, dass auch hier es wird wieder drum erklärt, man muss sich seinen eigenen Ding dazu denken, was jetzt auch wieder Schwachsinn ist. Ich könnte es mir damit erklären, dass die Borg dementsprechend nach Voyager dezimiert waren, dass sie einfach nicht mehr die technischen Mittel vielleicht dazu hatten, das durchzuführen. Und dementsprechend auf Picards Körper zurückgreifen mussten, um diesen Plan auszuführen. Was das angeht. Es wird nicht erklärt und es wird wahrscheinlich auch in Zukunft nicht erklärt, aber ich könnte mir dies um drei Ecken zusammenreimen. Es ist nicht gut, wenn es nicht erklärt wird, weil dann stellt man sich die ganze Zeit solche Fragen. Und man würde sich die Fragen nicht stellen, wenn es sinnig wäre. Wir haben ja jede Menge Filme und Serien, wo wir wahrscheinlich Plotholes bis zum Gehtnichtmehr haben, aber die wir so akzeptieren, weil es funktioniert. Aber hier sprechen wir ja jetzt schon wieder so lange darüber, weil es im gesamten Zusammenhang für uns einfach nicht funktioniert. Man kann solche Sachen überspringen und dann hat man halt so ein Fast and Furious Franchise im Star Trek Universum. Aber es ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Und auch diese Botschaft, diese Lehre, die aus der Staffel gezogen wird, zumindest in der Folge 9, wo sie dann ja implizieren, dass nur die Alten retten können, dass das Neue und das Neue gar nicht so gut ist. Und dann sagen wollen, ja, alles, was wir bisher gemacht haben, war scheiße. Wir wollen uns lieber auf unser altes Star Trek konzentrieren und machen trotzdem die gleichen Fehler, die auch Star Trek in den letzten 5 Jahren in Discovery und Co. gemacht hat. Also die widersprechen sich in nicht nur im Plot, sondern auch im Metaplot und auf der Metaebene völlig, was das angeht.
Und dabei kommen sich halt so unglaublich schlau vor. Ich habe gerade noch mal geguckt, ne? Dann sagen sie halt eben, ja, der Jack ist dann, warum die Borgquen immer lateinische Namen gibt, okay, ist egal, ist halt ihre Marotte. Das heißt halt drum. Aber im Lateinischen gibt's halt nicht diese Wellenlinie über dem O. Und ich habe es gerade mal eben gegoogelt. Es gibt nur 28.000 Einträge bei Google für diese Schreibweise und die haben alle mit dieser Folge zu tun. Das heißt, das haben die sich ausgedacht. Und weißt du, das ist halt sowas in 4 Seiten bei Google. Und da kommen sie sich halt so unglaublich schlau vor. Ja, ach, da sitzen dann, oh, da machen wir noch so ein Akzent oder wie auch immer man das denkt, ne, Ding da nennt da drüber und dann, ah, oh, dann haben wir Anspruch. Ja, es ist, oh, ich denke mir so, nee, das ist halt.
Das hat Ruffy halt ein einziges so Mal in dieser Staffel JL gesagt?
Ah, ich glaube nicht.
Ja, aber die haben sich auch noch JL nicht getroffen, ne?
Die haben sich auch nicht wirklich getroffen, ja. Dieser Frontier Day. Ich komme halt auch noch immer nicht drüber weg, dass halt die ganze Flotte, auch das ist, weißt du, auch das ist wieder so ein Satz, den musst du doch nicht reinbringen. Sag doch einfach ein Großteil.
Ja.
Ein Großteil der Flotte. Okay. Aber doch, die wollen mir also ernsthaft glauben machen, dass die Föderation von allen Grenzen ihre Schiffe abgezogen hat, damit die um eine Raumstation rumfliegen. Und das wollen die mir ernsthaft glauben machen. Und dann sind es am Ende nur 100 Schiffe? Wer sind's ja nicht?
Es sieht weniger wie die Copy-Paste-Flotte aus Staffel 1 aus.
Genau, richtig. Also können das ja nicht alle, also sagt es doch einfach nicht. Und jetzt wird da so ein riesen Big Deal aus dieser Vernetzung gemacht, was wie gesagt einfach dreist von Battlestar Galactica geklaut ist und vor allem halt, dass dann das alte Schiff, das nicht vernetzt ist, den Tag retten muss. Sie
und von Lower Decks sogar noch auch.
Von Lower Decks? Was gab's denn bei Lower Decks?
Die haben doch auch die intelligenten Schiffe in dem Finale der letzten Staffel gehabt, die alle zusammenarbeiten.
Ach ja, stimmt, genau. Ja. Genau. Und dann wird sogar halt wortwörtlich gesagt, dass die Enterprise halt analog ist, die Enterprise D. Und ich denke mir so, nee, ist sie nicht. Ja, vielleicht solltet ihr einfach mal die Definition von analog noch mal kurz euch vor Augen führen. Die Enterprise ist nicht analog. Sie ist, natürlich ist sie digital. Sie ist halt nur nicht mit den anderen Schiffen vernetzt.
Ja.
That's it. Ja. Das hat mit der Battlestar Galactica, die war analog, die hat richtig mechanische Telefone gehabt, die hat Radar gehabt. Das Einzige, was halt da digital war, als Anführungszeichen, war halt dieser Überlichtantrieb. Okay. Nein. Aber ansonsten hatten die uralt Computer und Radar und so weiter. Und das war ja der Gag an der ganzen Geschichte, weil der Adama sich ja sogar noch dagegen gewehrt hat, dass die ganze Flotte vernetzt wird, eben weil er genau das befürchtet hat. Und ja. Ich glaube, die hatten da sogar noch so irgendwelche neuronalen Netze oder irgendwie so ein Kram, weiß ich gar nicht mehr. Es war irgendwie so ganz, ganz großer Hightech. Und schön, dass sie dann auch Commander Shelby befördert haben zum Admiral. Das ist halt auch so ein Trope, ne? Bei Picard. Du holst halt einen Charakter zurück, um ihn halt gleich wieder zu killen. Und Denise Crosby sitzt halt auf der Couch und ärgert sich schwarz, weil sie wird nur als Hologramm wiedergeholt.
Ja.
Nicht mal Commander Selah hat man sie sein lassen. Obwohl, vielleicht kommt sie ja noch.
Gut, am Ende hat man das Budget gebraucht, um die D nachzubauen. Ich habe da so ein paar interessante Produktionsnotizen. Die haben nämlich weil also es hat natürlich nichts von einem alten Set. Es hat irgendwie überlebt. Aber man hatte natürlich jede Menge Referenzfotos und alles mögliche andere, was das angeht. Die haben mit einigen Beratern und dann den Star Trek-Legenden Mike Okuda und Denise Okuda haben die wirklich die alte Brücke wieder nachgebaut. In 3 Monaten und ein Team von 50 Leuten haben die die, und da ist auch kein VFX-Effekt oder sowas drin, nachgebaut und haben genau die gleichen Abmessungen wie beim alten Set gehabt. Und das Einzige, was sich jetzt hier geändert hat, dass die Displays direkt Displays sein können und nicht nachträglich animiert werden müssen. Alles andere, am längsten hat's gedauert, den großen Bogen nachzubauen. Und am teuersten war's das. Und den alten Teppich von damals zu bekommen. Und ja, also neben dem, dass die Displays jetzt richtige Displays sind, ist es das Einzige, was sie dann ein bisschen angepasst haben, die Beleuchtung, um eine Mischung aus dem Neuen und Alten hinzubekommen.
Ja, hast du gemerkt, wie zögerlich sie das Licht anmachen, als würden sie sich dafür schämen. Ja, und was auch noch ist, die Brücke ist ein bisschen schmaler, weil es ja die TV-Brücke ist und nicht die Filmbrücke. Ja. Die TV-Brücke musste ja auf ein 4:3 Format passen. Die Filmbrücke ist vom Set her ein Ticken breiter gewesen, weil die auf die Leinwand musste. Ja. Und man hat aber die TV-Brücke wieder nachgebaut. Ja. Natürlich war das schön. 50
Fuß weit und 100 Fuß lang.
Natürlich war das schön. Ja, ich habe auch mich durchaus etwas, mein Fanherz gerührt. Ich würde verlügen, wenn ich sage, das war nicht so. Aber wie du vorhin in deinem Fanplot ausgelegt hast, wäre das halt was für die erste oder Ende der ersten oder zweiten Folge gewesen. Und dann hätte ich das die ganze Staffel auf diesem Schiff verbracht. Wie schön wäre das denn gewesen? Ich meine, wenn ich schon baue und so viel Geld ausgebe, kann ich es auch behalten. Aber gut. Ja. Du merkst, ne?
Ja, aber dann hätten sie es so gemacht, hättest du dich beschwert, dass es ja eigentlich nur wieder First Contact in der Gegenwart wäre.
Ja, natürlich, hätte die Borg halt komplett weggelassen.
Ja, es ist, wenn es
wirklich... Die Borg sind das, schon längst auserzählt. Die
ja, Borg aber sind wenn schon es ewig das,
auserzählt.
Wenn es das Ende von Jean-Luc Picard ist... In irgendeiner Art und Weise. Vielleicht wird ja sein Androidenkörper zerstört. Irgendwas in der Art und Weise. Vielleicht wird der Androidenkörper assimiliert und er wird der neue König der Borg. So am Ende. Aber wenn man das beendet, dann ist es ja, sie sind auserzählt, aber es ist eigentlich passend, dass das Finale von Jean-Luc nochmal mit den Borg zu tun hat.
Ja, okay, von mir aus. Aber sie sind halt vorher einfach schon ausgelutscht worden. Außerdem könnte man, wenn es ja dann Borgs sind, vielleicht kommt ja auch nochmal, Janeway ja doch nochmal wieder, hast du ja vorhin dann gesagt. Eine Sache müssen wir dann auch noch kurz sprechen. Also wie gesagt, das war natürlich Member Berries und schön und blau und Pimpeng. Wir brauchen nicht über Schnellreisen reden. Wenn ihr was über Schnellreisen hören wollt, hört unsere Folge zu Game of Thrones an. Brauchen wir nicht drüber reden. Das ist halt in Serien heutzutage so drauf geschissen. Aber The Check.
Ja.
Wieso fliegt er jetzt dann da direkt hin?
Weil er halt noch ein Teenager ist.
Und Teenager auch weil er halt auch dumm ist. Also weil er halt wie alle halt, okay.
Genau, gut, alles klar. Ja, also die roten Augen, ihr habt es ja sicherlich in der letzten Folge zusammen besprochen, haben einfach mehr in Richtung Paar-Wraith, die Paargeister gesprochen.
Genau, habe ich auch so ein bisschen drauf getippt.
Indikatoren. Ja, es ist natürlich ein cleverer Zug, dass er in Biotechnologie mit den Borg am Ende verbunden ist. Aber da soll er dann doch nicht so ein Hitzkopf sein und die sollen das mal ein bisschen mehr nutzen. Aber man hat ja nur noch 45 Minuten oder so, um den Plot aufzulösen. Und deshalb hat er dann keine Zeit, ihn die Konfrontation mit der Königin organisch herbeizuführen. Er muss einfach von sich selber hin. Und wir haben es ja immer wieder mitbekommen in dieser Staffel. Er ist ein Hitzkopf, der sehr impulsive Entscheidungen trifft.
Hm. Und witzigerweise, und dann ist mein Zettel auch leer gesprochen, die ganze Zeit sind die Phaser auf Desintegrieren. Die ganze Zeit. Aber jetzt, als er zur Borg-Queen fährt, ha, die blaue Einstellung. Also betäuben. Okay, gut. Whatever. Ja, ich meine, es war schön, dass sie Alice Creek jetzt dafür anscheinend nehmen. Ich bin mal gespannt, ob es mehr als nur die Stimme ist, ob wir sie auch nochmal sehen.
Die Stimme ist es, nur die Stimme.
Ja, keine Ahnung, vielleicht sehen wir sie ja in der nächsten Folge nochmal. Von vorne.
Ja, sie sah schon sehr zusammengesetzt aus von hinten, ne?
Ja, gut. Ich bin gespannt, wann sie es machen. Ja. Und ob sie es tun. Ich bin auch gespannt, wer das rettende Cameo sein wird.
Ich sag, der lässt sich assimilieren und übernimmt dann die Kontrolle über das Ganze. Dann werden am Ende alle Borg befreit und das ist das letztendliche Ende des Borg-Kollektivs, sodass es auch einen runden Abschluss mit Jean-Luc gibt, der sich wahrscheinlich am Ende nochmal opfert, um seinen Sohn zu retten in irgendeiner Art und Weise. Weil
also du meinst...
Auch dieser Plotpoint, dass er sagt, er ist dafür verantwortlich, dass alles Schlimme passiert ist. Ich möchte eigentlich nur nochmal daran zurückerinnern, dass er gegen seinen Willen assimiliert wurde. Und dass er das alles nicht freiwillig gemacht hat, was da passiert ist, ne? Es ist ja nicht so, als wäre er zu den Borg hingegangen und hat gesagt, hey, lass uns mal die Föderation zerstören und eines der größten Schlachtfelder der Geschichte generieren, wofür er ja von vielen immer noch verteufelt wird. Der Kerl wurde assimiliert und missbraucht von den Borg. Mit ihm müsste man Mitleid haben, anstatt ihn zu verteufeln.
Deswegen habe ich ja auch seine Reaktion nicht verstanden in der Folge 4, als er bei der Diskussion mit Shaw dann einfach geht. Und ich habe gesagt, okay,
ja, also
hat mir damals schon gesagt.
Aus seiner Perspektive kann ich es verstehen, weil wenn du assimiliert bist, ist ja trotzdem noch ein Teil von dir da und du machst mit. Du wirst zwanghaft assimiliert. Das ist ja das ganze Problem bei dem Borg, dass das diese zwanghafte Assimilation. Wenn sie die freiwillige Assimilation machen würden, dann wären sie eigentlich gar nicht so schlecht als Rasse. Aber diese zwanghafte Assimilation und das Individuum verschwindet komplett. Du bist aber irgendwie noch als Individuum im Hintergrund da und dementsprechend erlebst du alles mit und hast dann auch die entsprechenden Schuldgefühle am Ende. Aus Picards Sicht macht das absolut Sinn, dass er sich das vorwirft. Aber aus der Sicht der anderen, ihm das vorzuwerfen, dass er einen Genozid da angerichtet hat und alles mögliche andere, das stimmt ja überhaupt nicht. Der wurde assimiliert, fertig. Wie alle anderen, die assimiliert wurden, denen wirft man das auch nicht vor.
Naja, für mich ist die Luft raus, sage ich dir ganz ehrlich. Die Luft ist raus aus dieser Staffel. Ich ertrage noch das Ende und dann ist gut. Ich hoffe noch auf eine schöne Abschlussfolge und dann bitte lassen wir es dann auch damit.
In den USA einfach kann man die ja in gut. IMAX sehen, ne, wenn man wollt.
Okay. Ja, gut. Schön fürs IMAX. Ich bin mal gespannt. Ich meine, wir sind ja Access Media jetzt. Also mal gucken, wie lange wir noch Access Media sind. Wenn die sich einmal unsere Reviews anhören, kriegen wir auch keine Screener mehr. wir hatten ja einen zur Folge 9. Ich gehe davon aus, dass wir zur Folge 10 wahrscheinlich auch einen kriegen. Also wir können es dann zeitgleich mit den Amis wohl gucken anscheinend. Ich weiß nicht, ob ich das nächsten Donnerstag machen werde, weil ich hatte dann ein Wissen und es musste raus und ich konnte es mit niemand teilen. War dann blöd, deswegen muss ich mal gucken, ob ich das nächste Woche noch machen werde.
Ja, und die Screener sind ja auch dann immer mit dem blöden Wasserzeichen und die kann man nicht so ohne Probleme dann auf dem Fernseher ordentlich schauen, was es angeht. Ich werde es mir auch, ich meine, es ist ein Tagunterschied, von daher, das macht jetzt nicht viel aus. Das macht den Braten jetzt auch nicht fett.
Ja, es bleibt spannend, wie es weitergeht. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da. Schreibt uns eine E-Mail an info@nerdizismus.de oder eine WhatsApp bzw. Sprachnachricht an die 01525 649 7709. Und natürlich folgt uns auf den einschlägigen Kanälen. Wir können uns dann mit den Tracknerds wiederhören am Mittwoch, den 26.04. um 20.30 Uhr, wenn wir nämlich wieder einen Livestream machen. Den könnt ihr euch anschauen auf YouTube und oder auf Twitch. Dort werden wir über die 10. Folge besprechen und auch das ganze Staffel-Recap machen und dann nochmal, vielleicht auch nochmal alle drei Staffeln Revue passieren lassen. Und da freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch mit dabei seid im Chat und die Fragen stellt und eure Meinung dazu abgebt. Und vielleicht machen wir auch wieder ein Call-in, dass ihr also auch über Discord, nerdizismus.de/Discord, mit uns direkt sprechen könnt und natürlich eure Meinung dazu abgeben könnt. Das wäre doch eigentlich eine ganz feine Sache. Also 26.04. 20:30 Uhr Twitch oder YouTube einschalten. Ja, Michael, dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank auch für die nette politische Diskussion, die wir am Anfang hatten. Ich hoffe, liebe Hörer, ihr seht es uns nach, dass wir da mal eine halbe Stunde abgeschweift sind. Ich bin mal gespannt, ob es dazu Feedback gibt. Bin ich gespannt.
Auch das links und rechts können ja noch miteinander diskutieren, ne?
Ja, absolut. Von daher könnt ihr uns natürlich auch da Feedback geben. Und ja, in diesem Sinne, empfehlt uns weiter. Das würde uns ganz besonders freuen. Und macht es gut bei immer, was ihr getan habt. Und in diesem Sinne, macht es gut. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.